Freunde des gepflegten Körpersports, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Korbiger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Letzte Woche Draft, letzte Woche drei Folgen, diese Woche nur eine. Aber eigentlich hätten wir auch gefühlt seit Montag jeden Tag eine Folge machen können, weil ist einiges los, ne? Der Laker bleibt aktiv. Die Bulette riskiert, glaube ich, gerade mehr als gar Packs in einem ganzen Jahrzehnt, in zwei Tagen. Und Miami bleibt halt Miami. Und deshalb sitzt er mir gegenüber, der heute... Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich habe gehört aus sicherer Quelle, Sources tell me, leicht unausgeschlafene.
DeMar DeRozan.
Auch bekannt als Ole Freaks. Mein Name ist Max Marbeiter und Ole Free Agency. Wir werden natürlich ausführlich drüber sprechen, aber hat sie für dich bis jetzt so gehalten, was sie versprochen hat?
Ich finde es irgendwie einfach immer lustig, dass selbst wenn eigentlich ja nicht die ganz großen Namen dabei sind und nicht die ganz großen Superstars irgendwie das Team wechseln, also der beste Spieler, der das Team gewechselt hat, ist Kyle Lowry und wahrscheinlich wird es auch dabei bleiben, dass er der beste Spieler ist. Es ist trotzdem einfach immer sehr unterhaltsam. Es ist halt mega viel los.
Das bleibt zu diskutieren übrigens, ob er der beste Spieler war, der das Team gewechselt hat, aber dazu später.
Okay, ja klar, sprechen wir drüber. ist auch diskutabel, klar, aber ja. Ich weiß, es gibt auch Alex Caruso.
Eben.
Es ist halt einfach immer so eine Zeit, in der so viel passiert, wo irgendwie so viele Sachen auch vor allem gleichzeitig auf einen einstürzen, dass man sich halt immer so kurz überlegen muss, wie kann ich das jetzt für mich selbst sortieren? Wie sieht das Team eigentlich aus? Es geht halt irgendwie immer alles so schnell, dass das, finde ich, relativ leicht passiert, dass man so den Überblick verliert. Ich glaube, Zach Lowe hat es vor ein paar Jahren mal irgendwie in einem Podcast gemeint, dass er dann irgendwann im Sommer immer alles löscht, was er vorher hatte und sich dann händisch die Roster von jedem Team aufschreibt und die Cap-Situation ist, damit er den ganzen Scheiß dann wieder sich neu draufpacken kann.
Ich glaub, also er ist gut eigentlich.
Ja. So mitten in der Free Agency ist aber so eine Zeit, wo ich das gut verstehen kann.
Ja.
Sowas Ähnliches mache ich dann in der Offseason tatsächlich auch meistens. Aber ja, es ist auf jeden Fall schon wieder ziemlich viel los. Ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile auch schon bei 80 Deals oder so, die es insgesamt gegeben hat. Es gab ja, glaube ich, insgesamt 190 Free Agents oder irgendwas in der Größenordnung, weil es halt auch irgendwie in den letzten Jahren viele kurzfristige Verträge gab und so, also es ist noch einiges offen, es sind mittlerweile natürlich die meisten guten Spieler vom Markt, aber es ist auf jeden Fall eine spannende Zeit, ich mal sagen, auch wenn es natürlich Teams gibt, wie das eine Team, dem ich, also wo ich gewisse Sympathien mit verbinde, was überhaupt nichts macht in der Free Agency, aber das ist für mich ehrlich gesagt auch vollkommen okay, weil geht ja auch anders, nicht wahr?
Es geht auch anders und außerdem muss sich ja da der Chef erstmal einarbeiten.
Eben. Und ich meine, also, er hat die wichtigen Sachen hat er einfach schon vor der Free Agency gemacht.
Er hat ja schon angefangen. Und ja, ich finde es mal wieder ganz interessant auch so, dass halt dass die Free Agency uns doch immer wieder beweist, dass diese mentale Verbindung zwischen uns Menschen dann doch zu bestehen scheint. Also so schnell, also ich meine, keine Ahnung, man spricht ja vorher nicht und trotzdem sind die Deals schnell rum.
Weißt du? Ja, klar.
Also von daher, ich finde es schon sehr interessant, dass da auch so ein bisschen was für die Wissenschaft getan wird im Endeffekt durch die Free Agency, beziehungsweise so ein bisschen als Feldstudie, das sie herhalten kann. Und es ist so ein bisschen wild, vor allem halt, wenn man nachts nicht, du bist halt nicht wach und dann morgens warst du so ein bisschen wie Weihnachten tatsächlich, also gerade für mich dieses Jahr, weil ich ja wusste, bei den Bulls passiert einiges. Ja. Und dann warst du, du wachst halt morgens auf und so erstmal Handy an so Ohr und dann musst du erstmal durch alles durchscrollen, was die Kollegen Woj und Shams und Chris Haynes und wer noch alles irgendwie so über die Nacht vermeldet haben. Und dann denkst du so, okay, ich habe alles gesehen und dann gehst du mal zum und so, okay, also da war ja noch was. Und ja, witzig auf jeden Fall, es war interessant, es gab es gab Aktivposten, so kann man es vielleicht sagen.
Ja.
Also, wie gesagt.
Und es gab drei Team-Trades eine Minute nach dem Start der Free Agency, wo natürlich schon diverse Telefonkonferenzen gegeben hat.
Mind Games.
Ja, genau, diese Telepathie, von der du sprichst.
So ist es, genau. Und wie gesagt, Lakers Heat natürlich wieder. Die Kultur, krass, bin gespannt, wann der Begriff eigentlich auf den Index kommt, so in der Basketballwelt, oder ob er eigentlich schon lange drauf gehört.
Ja, also ich benutze ihn schon lange nur noch ironisch, aber das ist irgendwie, ich glaube, dort ist es noch nicht passiert.
Da auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Vor allem Jimmy Butler, glaube ich, während der nachts um vier Basketball dribbelt, wird ihn als Mantra vor sich her sagen, oder er macht es wie Bart Simpson damals, schreibt an die Tafel. Egal. Auf jeden Fall werden wir natürlich über alle dieses sprechen. Wir werden vor allem über diese Aktivposten heute sprechen. Das sind die Heat, die Lakers, die Bulls. Und dann werden wir so ein bisschen die anderen Deals uns anschauen. Also welche Moves fanden wir extrem smart oder was könnten Schnäppchen sein? Was könnten irgendwie Upside haben? Welcher Deal hinterlässt dann doch eher Fragezeichen? Welchen Fit findet Ole zum Beispiel lustig? Soll ja auch einiges passiert sein. Also von daher, so werden wir uns so ein bisschen durch die ganzen Deals hangeln. Alle werden wir wahrscheinlich nicht hinbekommen, weil, ne, war viel. Wie gesagt, und deshalb aber noch ganz kurz, bevor wir anfangen, natürlich kleiner Hinweis, unsere Patreon-Seite, Denn auf patreon.com/korpigerpodcast und korpiger mit, so sieht das aus, könnt ihr uns, wenn ihr wollt, wenn ihr findet, dass wir das verdient haben, sehr gerne mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun. Jetzt sind momentan dieser Extra-Content, ist letzte Woche ein bisschen zu kurz gekommen, einfach weil wir da vieles, was wir normalerweise extra machen, auf dem normalen Feed haben laufen lassen, aus Gründen der Aktualität. Und normalerweise gibt es aber extra Content und wird sich auch wieder einpendeln, eventuell dann nach Nachwuchs sozusagen. Aber wir versuchen da auf jeden Fall euch auch weiterhin zu versorgen. Und jetzt direkt rein in die Free Agency. Und Ole, womit willst du anfangen?
Du weißt es.
Mit den Lakers?
Nein.
Mit dem Bus?
Ja, ich möchte die ungefilterte Reaktion.
Du möchtest die ungefilterte Reaktion auf alles, was passiert ist. Und möchtest du zuerst die ungefilterte Reaktion auf DeMar DeRozan?
Ja, ich meine, wir haben ja gestern schon mal hin und her geschrieben wegen Ball und Caruso. Ich glaube, da kann ich sowieso ganz gut einschätzen, wie du es siehst. Möchte ich natürlich dann auch trotzdem nochmal ausführlich hören. Aber die Eindrücke von dem nächsten Sign-and-Trade sind ja jetzt noch etwas neuer. Deswegen hier mal kurz. Also ich tee dir das auf, da musst du nur noch abschlagen.
Sehr gut.
DeMar DeRozan kommt per Sign-and-Trade zu den Bulls, unterschreibt für 3 Jahre und 85 Millionen Dollar. Dafür schicken Los Bulletos Thaddeus Johnson, Al-Farouq Aminos auslaufenden, glaube ich, und ziemlich teuren Vertrag. Einen Erstrunden-Pick, der zwischen 2025 und 2028 an die Spurs gehen wird, weil die Bulls schon so viele Erstrunden-Picks weggegeben haben für Nikola Vucevic. Und Zweitrunden-Picks. Genau. Und zwei Zweitrunden-Picks nach San Antonio. So, das ist die Transaktion. Und jetzt Booyah, motherfucking Shah.
Genau. Los geht's. Ja, tatsächlich der Deal, der war ja gestern Abend dann eigentlich noch fix, quasi vor Bett gehen, aber ich hatte gestern irgendwie einen sehr müden Tag und bin irgendwie ziemlich früh auf der Couch eingeschlafen und bin quasi mit dem Gerücht, dass DeRozan kommen könnte, eingeschlafen, fand die Idee eigentlich gar nicht schlecht, bin dann mit Abschluss mehr oder weniger aufgewacht, war dann leicht benommen und habe mir gedacht, und ich muss gestehen, meine erste Reaktion war, okay, that is viel. Und ich bin immer noch nicht ganz, ich weiß immer noch nicht ganz, wie ich zu dem Deal allgemein stehe, also zu dem, was sie jetzt sozusagen, was sie abgegeben haben und auch zur Länge des Vertrages, zum Umfang des Vertrages. Also ich glaube, deswegen muss man es auch einfach so, oder das, was heißt muss man es, deswegen teile ich es auch so ein bisschen zwei, weil einerseits, ich finde, und da muss, oder nehme ich ganz gerne jetzt noch die anderen beiden Deals mit rein, mit Caruso und Lonzo, wenn wir es jetzt aus Roster-Sicht stehen, natürlich ist jetzt DeRozan nicht dein zweiter Superstar oder dein zweiter Star, in dem Sinne dritter Star, den du dir in der heutigen NBA wünschst, einfach weil er halt, glaube ich, gerade so mit seinem Abgang in Toronto, man verbindet ihn mit Midrange-Game, man verbindet ihn mit alten Zeiten, man verbindet ihn so ein bisschen mit, der klassische ISO-Player, der aber nicht effizient spielt. Ich glaube, da hat sich auch, also ich tue jetzt nicht so, als hätte ich plötzlich die letzten 2 Jahre jedes Spurs-Spiel gesehen, aber was man so hört, hat er sich in seiner Spurs-Zeit doch nochmal so ein bisschen neu erfunden, ist vielleicht übertrieben, aber ein bisschen überholt sozusagen, ist ein deutlich besserer Playmaker geworden, ist ein sehr, sehr guter Passer geworden, auch so rund um Zonenrand und bleibt weiterhin sehr effizient aus der Mitteldistanz an die 50%, geht viel an die Freiwurflinie und ich glaube, das sind so ein bisschen so Sachen, ich habe so das Gefühl, dass die Bulls gesehen haben, okay, wir bekommen jetzt diesen klassischen, naja, sagen wir mal Playmaker, Lead Guard, den wir vielleicht gern hätten, der alle Aspekte des Playmakings und der Offense auswirkt, den bekommen wir jetzt nicht. Oder auch der Defense auswirkt, die bekommen wir jetzt nicht. Sondern haben sie Lonzo geholt. Haben wir auch schon drüber geredet, ist nicht der klassische Playmaker, sondern ist halt jemand, der in Transition den Ball extrem gut, extrem schnell weitergibt, extrem präzise weitergibt, der dann eben auch im Halfcourt aber weniger initiiert als am Laufen hält oder halt hier nochmal so einen zweiten Exit gibt. Also hast du, da bist du ein bisschen auf Levine angewiesen. Gleichzeitig ist Lonzo ein sehr, sehr guter Verteidiger, aber eher so im Teamverbund, nicht als Point of Attack. Da kommt dann wieder Caruso ins Spiel. Gleichzeitig hast du jetzt mit DeRozan hast du jetzt jemanden geholt, der auch Playmaking im Halfcourt übernehmen kann, der auch ein Pick and Roll laufen kann, zum Beispiel mit Vucevic. Das hat jetzt ja am Anfang mit haben wir ja gehofft, so ein bisschen wir, vor allem, also, ne? dass es mit zwischen Levine und Vucevic gut funktionieren sollte. da sind wir jetzt wieder natürlich bei kein Training Camp, keine Trainingseinheit und so, hat nicht so gut funktioniert. Aber du hast ja jetzt noch jemanden, der sozusagen da den Playmaker geben kann und Lonzo ist wieder so ein bisschen Offball. Das heißt, ich finde den Fit da gar nicht so blöd und ich glaube, ja, DeRozan war irgendwie sehr balldominant. Ich habe aber auch so den Eindruck, dass jetzt so dieses Setup in Chicago auch seinem Spiel durchaus entgegenkommen könnte. Nämlich, dass er derjenige ist, der ganz klar so ein bisschen, wie gesagt, dieses Playmaking übernehmen kann. Aber wenn er selber kreiert, schon auch, also alle anderen können das Feld für ihn breit machen, inklusive Center Vucevic, der rausgehen kann, der auch ein Pick and Pop mit ihm spielen kann, theoretisch. Den du auch als Defense dann irgendwie ernst nehmen musst. Und du hast mit Patrick Williams noch einen guten Cutter, der sich natürlich irgendwie weiterentwickeln sollte. Und ich habe so das Gefühl, dass der Fit offensiv gar nicht schlecht ist. Klar, defensiv hast du jetzt drei nicht so gute Verteidiger. Wobei auch da, LaVine, ich habe es gerade schon ein bisschen angeteased, gerade als wir geredet haben. Also es ist tatsächlich interessant, dass er bei Team USA teilweise tatsächlich irgendwie so ein bisschen als Defensive, nicht Stopper jetzt, ist übertrieben, das habe ich ja vorher gesagt, aber dass er zumindest, er hat sich, also ich glaube jetzt nicht, dass Zach LaVine eine Klette wird und ich glaube jetzt nicht, dass Zach LaVine zu, weiß ich nicht, Patrick Beverly fällt mir gerade ein, auch wenn es jetzt gar nicht, oder zu Shai Gilgeous-Alexander wird oder was auch immer, na, weißt du, was ich meine? Ich glaube nur, ich könnte mir vorstellen, dass es schon geht. Gerade Patrick Williams übernimmt den besten Flügelspieler des Gegners. Du hast mit Lonzo einen guten Verteidiger drauf. Du kannst auch mit Caruso kannst du kommen. Also experimentieren oder ein bisschen abwechseln. Dann hast du gleichzeitig, Billy Donovan hat in OKC gerne mal 3-Guard-Lineups ausprobiert. Na? Also von daher, ich glaube schon, dass es irgendwo funktionieren kann. Jetzt kommt natürlich die Frage halt, dass es gut funktionieren kann. Ich glaube auch, dass die Bulls eine sehr, sehr spaßige Offense bieten können, weil sie dann einfach so ein bisschen, ja, so eigentlich so dieses Positionslose, abgesehen vom Vucevic, schon so ein bisschen maximieren können. Also ob jetzt DeRozan irgendwie ein Vierer ist, wie es ja manchmal genannt wurde, weil er in San Antonio teilweise drauf gespielt wurde, aber du hast zumindest zwischen 1 und 4 können sie mehr oder weniger durchwechseln. Also nicht, dass Pat Williams jetzt auf einmal den klassischen Playmaker gibt, aber auch er hat letztes Jahr teilweise den Ball nach vorne gebracht. Und hat durchaus Passfähigkeiten aufblitzen lassen. Also ich glaube schon, dass die Bulls ein interessantes Offensivteam werden, ein spaßiges Offensivteam werden können, weil auch sehr, sehr viel Basketball-IQ eigentlich da ist. Also mit DeRozan, mit Vucevic, mit Lonzo, mit auch mit Abstrichen hat Williams, der halt noch extrem jung ist, geht er mit 20 Jahren jetzt in die Saison und wird sie auch mit 20 Jahren beenden. Und hast mit LaVine halt noch einen Closer, einen Scorer, der ja irgendwo sich bis jetzt jedes Jahr verbessert hat, der jetzt vielleicht bei Team USA, also jetzt nehmen wir mal alle Recruiting-Geschichten aus, aber vielleicht auch wirklich nochmal dadurch, dass er mit einigen der besten Spieler der Welt zusammenspielt, mit einem der besten Coaches aller Zeiten arbeitet, dass er da noch ein bisschen was für sich mitnimmt und dann irgendwie nochmal vielleicht nochmal eine Spur besser wird. Und das Feld könnte sich für ihn öffnen mit allen Spielern, die jetzt so außenrum sind. Deshalb finde ich es spielerisch. War ich von Anfang an von dem Gerücht, fand ich eigentlich ganz cool. Gleich habe ich es. Jetzt sind wir natürlich dann beim Gegenwert. Und da, ich glaube, da tue ich mich so ein bisschen schwer, es wirklich einzuschätzen, wenn das funktioniert. Also klar, wir sind dann immer an dem Punkt, so, oh, sie sind kein Contender. Nee, sie sind kein Contender. Sie werden nicht die Meisterschaft gewinnen mit diesem Team. Es kann aber gut sein, weiß ich nicht. Ich schließe jetzt, je nachdem, wer was sich in Philly noch tut, wie es in Atlanta jetzt genau im nächsten Jahr weitergeht. Ich schließe es nicht aus, dass wenn es funktioniert, natürlich immer Voraussetzung, dass es dann vielleicht um Heimvorteil gehen kann. Kann genauso gut ums Play-in-Tournament gehen. Also man weiß es einfach momentan nicht. Aber das ist halt einfach, glaube ich, für die, und das hat man auch so jetzt gehört, bei vielen Bulls-Fans fand ich jetzt so nach den Deals, nach den letzten 5 Jahren fast, oder 5 Jahre sind es mittlerweile, seit dem letzten wirklichen Playoff-Auftritt, also die 3 Alphas nehme ich jetzt einfach mal raus, aber seit dem letzten wirklichen Playoff-Auftritt, und im Endeffekt ist ja eigentlich so, seit dieser Rose-Verletzung geht es einfach so hin und her und es ist irgendwie immer so ein bisschen Erwartung und dann wird es wieder gebremst und es gab coole Teams zwischendrin, auf jeden Fall. Aber jetzt hast du halt irgendwie so ein bisschen, das Front Office zeigt jetzt, okay, wir arbeiten daran zu gewinnen. Macht es damit natürlich für Spieler interessanter. Natürlich kannst du jetzt kein Free Agent signen momentan, weil du mit LaVine verlängern willst, aber das ist auch ein Punkt. Also wenn du mit irgendwelchen, wir schauen und wir bauen langsam auf, weiß ich nicht, wie sehr du LaVine davon überzeugst. Und wenn LaVine, und dann bin ich halt so ein bisschen bei einem Best-Case-Szenario, das sich aber gar nicht so ausschließt, dass LaVine vielleicht sich dann irgendwie unter den besten 15 Spielern der Liga etabliert. Und dann lohnt sich schon wieder. Aber wie gesagt, bist du mit ist DeRozan so, gibt er dir so viel mehr als Young, dass du halt eben diesen First-Rounder abgeben musst. Und wir haben ja auch drüber geredet, das bindet dir dann wiederum die Hände in Richtung anderer Deals. Bist du wirklich, wie altert dieser Vertrag sozusagen? 85 Millionen, 3 Jahre ist schon sehr, sehr viel. Dann bist du natürlich, haben ja auch viele gesagt, der Markt, also gegen wen haben sie denn geboten, der wirklich, also die Clippers waren ja noch im Gespräch, konnten jetzt nicht so weit, es ist ein sehr, sehr langer Monolog, ich weiß, aber die Clippers waren lange im Gespräch, aber so viel hätten die nicht bieten können. Also warum denn so viel? Aber vielleicht ist es einfach, es ist halt so der Schritt, okay, die Bulls kommen, glaube ich, nach den letzten Jahren, was das Ansehen innerhalb der Liga angeht, von ganz, ganz weit unten. Das heißt, weil einfach so, ich meine, wir haben ja gehört, wie gar Packs teilweise, also mit Spielern umgegangen wurde, wie in Verhandlungen, wie sie sich verhalten haben. Die Coaching-Situation war nicht ganz optimal. Und ich glaube, es ist halt, vielleicht müssen sie momentan auch einfach ein bisschen überbezahlen. Ob es sich am Ende aussah, es kann schiefgehen, definitiv. Aber ich kann nachvollziehen, weshalb sie jetzt DeRozan verpflichtet haben. Und bin jetzt gespannt, wie sich's halt dann auch finanziell auszahlen wird. Wenn Levine natürlich geht, ist er ein bisschen blade, aber ja.
Das Punkt. Waren jetzt sehr, sehr viele Ansatzpunkte.
Ja.
Wenn Levine bleibt, würde ich jetzt auch sagen, dass das Ceiling über die nächsten 4-5 Jahre wahrscheinlich nicht mehr als vielleicht eine Runde in Playoffs ist, aber egal. Einmal kurz zum Sportlichen, würde ich einmal sagen. Ich glaube, offensiv kann das schon funktionieren. Also bei DeRozan ist zwar das bisschen bekanntes Thema, dass er jetzt Off-Ball nicht so effizient ist, einfach weil er keinen signifikanten Distanzwurf hat, aber er ist trotzdem sehr guter Offensivspieler. Ich glaube, er wird auch dabei helfen, wenn Levine quasi mal draußen ist, dass die Offense am Laufen bleibt. Und er ist jemand, der, das haben wir ja mehrfach gesagt, also wenn es auch darum ging, wo könnte er landen, in dieser Offseason, dass er halt auch am Ende von Spielen Entscheidungen treffen kann. Absolut. Und ich glaube, das war halt, also Levine ist da drin auch gut, aber wenn man noch jemanden hat, der das auch kann, das schadet definitiv nicht. Und also so rein sportlich, ich glaube, auch mit Lonzo kann das theoretisch ganz gut funktionieren. Defensiv habe ich meine Zweifel. Also ich glaube, die Bulls werden Schwierigkeiten haben, eventuell große Schwierigkeiten haben, eine mittelmäßige Defense zu stellen. Ist jetzt dann natürlich auch noch ein bisschen die Frage, wie sie den Frontcourt noch auffüllen. Gerade wenn man jetzt sieht, dass sie Young abgegeben haben, den ich schon also eigentlich sehr gut und vor allem ja auch switchable fand letztes Jahr.
Absolut.
Da verstehe ich überhaupt nicht, warum man nicht einfach Theis gehalten hat. Also auch für die Summe, weil das Geld hätten sie gehabt. Sie hätten, glaube ich, auch Bird Rights gehabt. Das heißt, es wäre einfach gegangen.
Ich glaube aber, dass das so ein bisschen das Ding war, dass sie diesen Sign-and-Trade dann auch irgendwie brauchten, um noch mehr. Also es war dann, glaube ich, also wenn sie ihn einfach halten, können sie, glaube ich, andere Deals nicht machen. Ich glaube nur dadurch, dass sie Theis haben gehen lassen, haben sich andere Türen geöffnet irgendwie. Aber sie haben auch den hier JJ Polk von den Pelicans, diesen Salary Cap Experten verpflichtet gleich letztes Jahr. Und dass sie jetzt halt so über Cap irgendwie quasi momentan unterwegs sind. Ich weiß nicht, ob das gegangen wäre, so wie es momentan geht, wenn sie Theis gehalten hätten. Bin ich mir aber jetzt selber nicht sicher.
Ja, ich meine, ist dann vielleicht auch ein bisschen die Frage, ob man dann vielleicht DeRozan nur 18 Millionen im Jahr hätte bieten können, was vollkommen okay gewesen wäre.
Absolut.
Also du hast den Markt angesprochen. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, sportlich, es ist halt so ein bisschen die Frage, und das hatten wir beim Vucevic-Ding auch schon, wie viel Sinn ergibt es jetzt für ein Team, was wahrscheinlich nicht über, sagen wir mal, eine Playoff-Teilnahme erstmal, also eine reine Teilnahme, nicht da dort irgendwas reißen, herauskommen wird. Wie sehr lohnt es sich dafür, jetzt halt einerseits Geld und andererseits seine Assets in die Hand zu nehmen und sich halt so ein bisschen den Spielraum zu verbauen? Da haben wir, glaube ich, ein bisschen unterschiedliche Meinungen dazu, aber ich denke halt, dass man respektabel sein will, finde ich vollkommen verständlich. Nur es muss andere Wege dorthin geben, als halt so viel Flexibilität sich zu verbauen. Weil man hat jetzt natürlich ein besseres Team, als man es im Vorjahr hatte. Das steht außer Frage. Aber von diesem Team, was jetzt etwas besser ist, den Schritt zu machen zu einem richtig guten Team, das wird halt eine Riesenherausforderung. Und da sehe ich so nicht wirklich, wo das herkommen soll, außer, du hast Levine angesprochen, wenn der jetzt ein Top-15-Spieler wird, wenn Lonzo auf einmal sich nochmal ganz doll verändert, wenn Patrick Williams total einschlägt. Aber das Ding ist, wenn Patrick Williams total einschlägt, dann ist Vucevic wahrscheinlich schon wieder nicht mehr da oder halt auf dem absteigenden Ast und DeRozan sowieso. Deswegen, ich verstehe die Timelines nicht und vor allem teilweise die Ungeduld bei den Transaktionen verstehe ich nicht, weil eigentlich hätte ich so, selbst gestern noch, hätte ich gesagt, also abgesehen von dem Vucevic-Deal, den ich da auch immer noch kacke fand, war das ja nicht schlecht, Ball zu holen, der ist jung, der passt neben Levine, das kann zusammen wachsen. Auch Caruso fand ich vernünftig. Warum diese Ungeduld? Und dann grundsätzlich, dass man sagt, jemand wie DeRozan, um den sollten wir uns bemühen, das finde ich sogar noch verständlich. Nur die Art und Weise, und ich finde, das kam bei dir jetzt auch nicht wirklich raus. Die Art und Weise, wie man diesen Deal jetzt gemacht hat, wie viel man dafür abgegeben hat, das finde ich halt viel zu einseitig und viel zu viel drauf bezahlt. Weil, also einerseits, weil man nicht weiß, gegen was und wen haben sie geboten, hätten die Spurs darauf bestanden, okay, diese zwei Zweitrunden-Picks, die brauchen wir auch noch zwingend. Ist Young nicht der wahrscheinlich, also letzte Saison, wenn sie ihn vor der Trade-Deadline abgegeben hätten, hätten sie ziemlich sicher einen Erstrunden-Pick zurückbekommen. Den geben sie jetzt dann halt einfach mit ab. Warum? Warum macht man das denn? Das verstehe ich nicht, weil das halt ein positives Asset ist. Und letztendlich hat man jetzt dafür dann nochmal relativ viel abgegeben, damit man einen alternden, früheren All-Star, der ein guter Offensivspieler ist, aber auch der jetzt kein Top-Star in der Liga ist, damit man den deutlich über Marktwert bezahlen kann. Und da, also ich verstehe halt manchmal diese Ungeduld einfach bei den Moves nicht, die Bulls unter dem Acme Front Office an den Tag legen. Also das macht mich irgendwie einfach ein bisschen wahnsinnig, ich verstehe es nicht.
Aber das ist doch, aber du sagst es doch ganz richtig. Du weißt nicht, gegen wen sie geboten haben. Und wir gehen immer davon aus,
dass. Ja, aber man weiß also, ja, welche Teams Capspace haben.
Ja, das ist klar, das weiß
man.
Aber du weißt nicht, aber du weißt nicht, was möglich gewesen wäre. Also du weißt nicht, wir kennen alle, und deswegen tue ich mich immer so schwer, ein abschließendes Urteil zu fällen. Also ich finde es, und auch wenn du sagst, das kann man sich raus, ich finde es auch viel. Also ich habe mich auch gewundert. Das war für mich auch im ersten Moment so, okay, sehr, sehr, sehr viel Geld und Young und ein Pick. Und ich habe eigentlich gedacht, es müsste irgendwie einfacher zu stemmen sein. So, aber die sind ja, und wir sehen das offensichtlich, wir sehen das Ergebnis. Und deswegen das sehen ja die anderen auch. Und vielleicht, also beziehungsweise sehen ja in dem Fall Kani Sowas und Eversley ja auch. Und sie werden sicherlich ihre Gründe gehabt haben, ob die jetzt hinten raus richtig sind oder nicht. Oder ob das, aber ich glaube, die klassische Reaktion ist bei so einem Deal, ja, das war jetzt zu viel. Aber wir kennen die kompletten Implikationen nicht. Wir wissen nicht, wie sie jetzt zum Beispiel das Team oder welche Stufe dieses Plans, diese Verpflichtung oder dieser Sommer jetzt ist. Wir wissen nicht, wie sie planen. Und natürlich, es ist definitiv schwieriger, sich zu bewegen, wenn du keine Picks hast. Also, ja, sie haben jetzt, wie gesagt, der frühestens 25, also die nächsten Jahre, können sie keine Picks abgeben. Sie haben natürlich dann wieder eigene Picks dann nächstes Jahr dann, weil du ja nicht zwei Jahre in Folge abgeben darfst. Aber trotzdem, also wir sehen sozusagen das offensichtlich, wir wissen aber nicht, wie sie planen, was sie sich erhoffen, was auch zum Beispiel mit Levine gesprochen wird, was mit Billy Donovan gesprochen wird und was die Spurs auch haben wollten. Also vielleicht ging es halt auch einfach nicht anders. Und dann kann man natürlich immer noch, den Satz noch kurz sagen, dann kann man natürlich auch sagen, ja gut, dann halt nicht.
Genau.
So, das geht auch noch. Wenn ich aber so davon überzeugt bin, aus welchen Gründen auch immer, wenn ich genau gesehen habe, das ist genau das, was wir jetzt brauchen und das ist so viel besser als das, was wir bis jetzt haben, dann kann es immer noch schief gehen, aber dann machst du es halt hinten raus. Deswegen finde ich immer so dieses, wenn man hinten raus, du hast ja auch diesen Tweet integriert bei dir in deinen Text, ja, keine Ahnung. Klingt jetzt natürlich klingt's blöd. Also beziehungsweise natürlich klingt's fragwürdig, sagen wir es mal so. Aber wir kennen die Implikationen nicht. Deswegen mag ich es immer nicht so gern, wenn man so abschließende Urteile fällt. Also wie gesagt, man kann Fragezeichen sind definitiv berechtigt. Trotzdem, wenn es hinten raus, es kann auch funktionieren. Und warum sollten sie keine Playoff-Serie gewinnen mit dem Team? Und warum? Und der Punkt ist, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat. Mag Bill Simmons gewesen sein, mag Kevin O'Connor gewesen sein. Es ist halt auch so ein bisschen so ein Ding, okay, es ist ein gewisses Vertrauen in Patrick Williams. Und auch da haben wir keinerlei Einblicke. Wir haben die erste Saison von ihm gesehen, die vielversprechend war, bei der er natürlich auch noch gezeigt hat, dass er noch weit davon entfernt ist, ein fertiger Spieler zu sein. Aber was haben die Bulls seither von ihm gesehen? Also weißt du, wenn er einen Sprung macht in den nächsten ein, zwei Jahren, dann ist vielleicht Vucevic über seinen Zenit hinaus, wobei dann sein Vertrag auch schon langsam wieder ausläuft, beziehungsweise dann hinten, er ist ja quasi frontlastig, das heißt, du kannst den Vertrag dann theoretisch sogar auch schon wieder traden dann, aber du spielst auch insgesamt auf einem höheren Niveau, ziehst vielleicht den jüngeren Spieler mit hoch, hast dann von dem Niveau bricht dir dann einer weg und du kommst, hast dann wieder die Möglichkeit, vielleicht noch jemanden dann irgendwie dazu zu holen. Also ich meine, das ist halt, der klassische Weg wäre durch einen Draft, aber die Bulls sind im Rebuild, aber auch nicht im Rebuild, weil sie halt irgendwie gar nicht so, ja. Und sie haben ja noch junge Spieler. Lonzo, Levine ist nicht so alt, Coby White, sie haben Williams, sie haben, jetzt vergesse ich gerade, ja, Caruso ist auch 27, ist nicht der allerjüngste, aber es ist trotzdem, sie sind ja eben auch noch nicht fertig. Also was passiert zum Beispiel, sie haben immer noch Lauri, Also keine Ahnung, ob es keinen Markt gibt, keine Ahnung, aber was jetzt dann an Big Man dafür möglich ist, was passiert jetzt nach dem Ayodele-Sumo-Draft mit Kobe? Ist der vielleicht für irgendjemanden interessant? Klopfen sie, weiß ich nicht, mal Memphis an wegen Tillman oder so, der natürlich ein bisschen klein ist, aber ist Memphis dann interessiert? Aber ein bisschen Shooting wäre vielleicht für Memphis auch nicht uninteressant. Weißt du, es ist so, wie gesagt, ich bin auch nicht 100% all in, weil ich die Probleme auf jeden Fall auch sehe, aber ich würde es nicht, mir wird es oft einfach zu fatalistisch gesehen. Vielleicht kann ich so sein.
Das kann ich noch verstehen, aber also ich finde teilweise, man versucht ja einfach auch teilweise nur das irgendwie nüchtern zu analysieren. Also und wenn jetzt, es gibt ja Modelle, es gibt ja Projektionen, es gibt vor allem auch, also bei jemandem wie DeRozan, das, was man über Jahre gesehen hat, es gibt auch das, was man von Ted Young gesehen hat, es gibt Analysen, also natürlich ist dann immer so die Frage, wie passt es im Endeffekt zusammen, aber wenn jetzt beispielsweise die Kalkulation ist, jemand wie DeMar DeRozan gibt dir die Möglichkeit pro Saison 3 Spiele, 4 Spiele mehr zu gewinnen, was auch immer, im Vergleich zu einem komplett durchschnittlichen Spieler aus seiner Position, und solche Projektionen gibt's ja. Ist es das dann wert, dass man so viel dafür abgibt? Und da, ich finde, das kann man im Vakuum schon sagen, wahrscheinlich nicht. Und dass man, also diese Frage von wegen, wie viel fordern denn die Spurs zurück? Die haben jetzt für DeRozan mehr zurückbekommen, als damals sie an Assets für Kawhi Leonard letztendlich zurückbekommen haben. Und das kann halt nicht wahr sein. So, das ist dann, finde ich, halt einfach schon, es ist halt einfach viel. Und ich finde, da kann man auch sagen, okay, da haben die Bulls jetzt vielleicht auch einfach ein bisschen übertriebenen Deal gemacht.
Haben sie jetzt für, also ist quasi jetzt, ist es Thad Young und ein First-Rounder und ein Second-Rounder und der Vertrag von Aminu, der übrigens den Bulls auch nach dem Magic-Trade irgendwie, also es wurde schon gesagt, vielleicht kann man ihn traden, aber der ist jetzt ja auch ziemlich dick, dass sie den noch aufnehmen mussten. Jetzt haben sie ihn irgendwie quasi weitergebracht sozusagen. Ist das wirklich mehr als DeRozan und Jakob Poeltl, bei dem letztes Jahr jeder gesagt hat, oh, wie geil ist Jakob Poeltl? Klar, kein Superstar. Also weißt du, es ist halt immer,
es gab da, wenn ich es richtig im Koffer, überhaupt keinen einzigen Pick dazu. Das waren jetzt 3 Picks.
Es ist, ich sag gar nicht, oder beziehungsweise ich rede mir auch nicht ein, dass das jetzt irgendwie wenig war. Und ich rede mir auch nicht ein, dass das auf jeden Fall funktioniert und dass das auf jeden Fall der richtige Move war. Ich finde halt nur mal so, Projections, ja, also man kann damit, also was heißt, man kann damit? Es ist gut, damit zu arbeiten, aber es ist auch nicht, gerade in einem Front Office, in dem ja Leute sind, die von dem Sport wesentlich mehr verstehen als ich jetzt, gibt es sicherlich auch noch andere Parameter, die dann irgendwie eine Rolle spielen. Und wie gesagt, es schützt sie nicht vor Fehlern und das heißt nicht, dass ich hätte vielleicht den Deal auch nicht so gemacht. Also weißt du? Aber diese Fragezeichen darf man gern stellen und darf man auch gern darauf hinweisen. Ich bin nur vorsichtig zu sagen, das war jetzt auf jeden Fall Quatsch und sie haben sich jetzt damit ihre Zukunft verbaut, weil wir einfach nicht mal, wir haben ja eine, also bevor wir einmal gesehen haben, wie die Kollegen zusammenspielen und vielleicht sagt die Projection, nach allem, was wir bis jetzt bei anderen Teams gesehen haben oder beziehungsweise bei ihren jeweiligen jetzigen Teams und anderen Teams, bringt er dir nicht so viel. Aber plötzlich ist die Dynamik und das Zusammenspiel mit unter diesen 5, 6, 7, die jetzt da sind, 8, so gut, dass es hinten raus 10 Siege mehr sind. Man weiß es halt einfach nicht. Niemand hat damit gerechnet, dass die Hawks in Conference Finals stehen. Das ist halt einfach Sport. Und klar, also nicht, dass die Bulls in die Conference Finals kommen. Aber es ist einfach, ich glaube, in solchen Analysen so schnell danach, ohne was gesehen zu haben, glaube ich, sind wir zu schnell zu final.
Da würde ich dir zustimmen. Also es ist natürlich auch immer, also gerade jetzt, wo wir auch noch gar nicht wissen, wie der Kader dann am Ende, wenn er vollständig ist, aussieht und so. Das stimmt natürlich. Aber es ist auch nicht alles Zufall, was man da vorgesehen hat, weil es klingt für mich so, wie wenn du das so sagst, klingt das so ein bisschen so, wir haben das ja alles noch gar nicht gesehen. Und also die meisten Spieler haben wir ja schon so ein bisschen gesehen. Deswegen einen educated guess kann man machen. Ja, aber dann vielleicht kurz, was wäre denn jetzt so, stand jetzt ungefähr deine Erwartung, wo sich die Bulls einsortieren? Also wenn wir jetzt vielleicht schauen in der Eastern Conference, ich nehme an, wir sind wahrscheinlich, also über die Heat sprechen wir gleich wahrscheinlich eh noch kurz, aber ich glaube, Milwaukee und Brooklyn sehen wahrscheinlich die meisten Leute relativ weit oben. Miami ist nicht so schlecht, Philly ist nicht so schlecht. Die Haken, die du angesprochen hast, waren in den Conference Finals. Wo würdest du denn die Bulls, also nach deinem Gefühl, jetzt einsortieren?
Also ich habe es vorher schon gesagt, ich finde es wahnsinnig schwierig, sie einzusortieren. Also einerseits, weil ein gewisses Ceiling auf jeden Fall da ist und weil ich auch davon überzeugt bin, dass das, was wir letztes Jahr einfach gesehen haben, am Ende nicht der Realität automatisch entspricht. weil einfach viel Talent da ist. Also ich würde ein Spektrum nennen zwischen Heimvorteil ganz hinten und Play-in. Da irgendwo sehe ich sie. Weil mehr kann ich momentan nicht sagen. Also ich sehe klar besser auf jeden Fall Brooklyn, Milwaukee, Miami, Philly im Grunde ja, aber da Philly, keine Ahnung, was passiert in Philly? Bleibt Ben Simmons? Ist Ben Simmons, kriegt man es irgendwie zusammen? Wen holen sie für Ben Simmons? Aber dann im Endeffekt vielleicht 4, 5 vielleicht realistischer, Hawks, so, aber irgendwo da, glaube ich, können sie schon mit rein. Also sehe ich nicht als unrealistisch an. Wie gesagt, immer mit dem Haken sozusagen, dass es zusammengeht und dass sie auch noch für den Frontcourt so ein bisschen Tiefe, vor allem Dynamik so ein bisschen finden, weil das fehlt mir jetzt gerade schon so ein bisschen. Also so eine Mischung aus Länge und Dynamik, weil du halt momentan halt Vucevic hast, der nicht der Allerschnellste ist und dann wird es halt schon ein bisschen eng. Da bin ich mal gespannt, was halt noch passiert. Aber es kann auch genauso gut sein, dass es nicht funktioniert und dass sie dann auf einmal irgendwie auf Platz 9 reingehen. Also ja. Deswegen, das meine ich. Also es ist jetzt nicht, aber sie haben so grundsätzlich mal die Aussicht, haben sie einfach für mich schon irgendwie nach oben versetzt. Und jetzt mal, wenn du jetzt vom Analytischen weggehst oder in Anführungszeichen Analytischen weggehst, für mich als Fan ist es einfach geil, jetzt mal wieder einfach so ein bisschen, es ist eine ganz andere Situation als die Three Alphas zum Beispiel.
Ja, das kann ich definitiv nachvollziehen. Und also so aus neutraler Sicht, ich habe tatsächlich auch mehr Bock, mir das Team jetzt anzusehen. Also gerade auch offensiv. Und das spielt natürlich auch eine Rolle letztendlich. Also ich glaube, das spielt auch für so eine Franchise eine Rolle. Wie gesagt, ich finde, wenn man jetzt so auf einzelne Transaktionen dann schaut, dann kann man halt schon irgendwie festhalten, vielleicht hätten sie das, was DeRozan ihnen gibt, auch anderweitig günstiger bekommen, vielleicht hätten sie ihn auch günstiger bekommen, aber dass man erstmal sagt, okay, ich kann mir jetzt vorstellen, das macht nächste Saison ein bisschen mehr Spaß, ihn zuzuschauen, finde ich vollkommen legitim. Ich habe jetzt meine komplette Liste vom Osten noch nicht und ich meine, die Teams sind ja auch noch nicht alle fertig. Ich hätte jetzt erstmal gedacht, irgendwie zwischen 6 und 10 tippe ich wahrscheinlich, aber mal gucken, ist ja noch ein bisschen was offen. Aber lass uns vielleicht auch noch über die anderen Teams sprechen.
Eben, wir sind schon ein bisschen drin, ja, auf jeden Fall. ja, dann sollen wir Miami gleich machen.
Weil ja, warum nicht?
Wir haben es ja schon angerissen, auch einiges passiert. Also Lowry ist tatsächlich am Südstrand bei seinem guten Kumpel James Butler. Sign and Trade, Dragic und Precious Achiuwa Richtung Toronto. Dafür Lowry jetzt 3 Jahre 90 Millionen. Dann hat noch Kollege Jimmy Butler himself verlängert. 4 Jahre 184 Millionen. Startet aber erst nach dieser, also nach der jetzt kommenden Saison, ne?
Ja.
Also er hat noch ein Jahr Restvertrag. Genau. Dann PJ Tucker, 2 Jahre.
Wo wir schon bei stolzen Preisen sind. So ganz nebenbei.
Genau. Und natürlich Kollege Robinson.
Ja.
5 Jahre 90 Millionen.
Ja, und ich glaube, es gibt irgendwie im 4. Jahr eine Early Termination Option, ne? Also letztendlich eine
das kann sein. Das
Teamoption. Ich meine, das hätte ich noch gelesen, aber also auch so ist es natürlich eine ordentliche Hausnummer, aber hatten wir ja, glaube ich, auch über das Jahr so spekuliert, gerade nach der letzten Offseason, wo ja Bertans und Harris auch in der Größenordnung letztendlich bekommen haben.
Genau.
Und Robinson ist einer der 5 besten Schützen der Welt. So, von daher ist es wahrscheinlich irgendwie zu erwarten gewesen und trotzdem denkt man so, Duncan Robinson, das ist jetzt nicht der beste Spieler deines Teams, sondern nicht der drittbeste Spieler deines Teams. Das ist eine stolze Summe, aber Shooting ist teuer,
was wir immer machen. Und er ist einer, den du dir defensiv rauspicken kannst in so einem Playoff-Setting.
Indeed.
Ja, also von daher, aber ja, es stimmt wahrscheinlich, es ist halt einfach so Shooting. Gerade wenn es ohne, es ist ja nicht nur sein Shooting, sondern auch die Art und Weise, wie er sich in Position bringt für dieses Shooting und damit die Defense vor Probleme stellt und auch die Art und Weise, oder beziehungsweise die Größenordnung, in der die Heat auch Shooting brauchen.
Ja.
Also ist ja noch das Nächste. Also von daher musste man es wahrscheinlich machen. Jetzt, keine Ahnung, Lowry ist schon so ein bisschen so ein Point Guard, wie er den Heat eigentlich ganz gut steht, so rund um Bam und Butler, oder?
Würde ich auch sagen. Also vor allem, weil er ja auch ein sehr guter Schütze ist. Das braucht es neben den anderen Leuten, die da rumlaufen haben. Also wenn wir uns vorstellen, dass Butler, Bam plus Tucker sonst in der Starting Five stehen und dann irgendwie Robinson und Lowry, also kann sich natürlich, also vielleicht kommt unser Freund Tyler Hero da auch noch wieder mit rein, aber da ist nicht so viel Shooting und deswegen ist das, glaube ich, wichtig, dass Lowry das hat, dass er immer noch ein guter Verteidiger ist, dass er halt auch kräftig ist und damit irgendwie, er ist halt keiner, den du dir rauspicken kannst, wenn Leute versuchen, ihn aufzuposten, nimmt dann Offensiv-Foul an und dann ist die Geschichte durch.
Wenn er von Ballgewinn.
Und ich glaube schon auch, dass er da gut reinpasst, also halt einfach, weil er, ich meine, die Heats sind ja auch so ein Team, was viel von Ball-Movement auf verschiedenen Positionen und auch also was Playmaking von verschiedenen Positionen angeht. Und er hat in Toronto auch viel abseits des Balles gespielt, hat durch seinen Wurf absolut die Fähigkeiten dafür. Ich bin mal gespannt, inwieweit er abbaut. Also, weil ich schon fand, in der letzten Saison war er, es war natürlich grundsätzlich auch einfach eine komplizierte Situation mit Tampa, mit den ganzen Covid-Ausfällen und so, aber er hatte jetzt weniger von diesen Spielen, wo man das Gefühl hatte, Kyle Lowry übernimmt das jetzt gerade und das muss gar nicht durch Scoring sein, aber vielleicht durch irgendwie, also zigtausend Hustle-Plays, wo er dann irgendwie einfach eine Hand an den Ball bekommt und irgendwie das Spiel so ein bisschen diktieren kann. Ich hatte das Gefühl, das wird ein bisschen weniger. Mhm. Er ist 35, glaube ich.
Er ist, glaube ich, jetzt 35. Wird glaube ich, Ende nächste Saison dann 36 sein. Irgendwie
so. Ja, ich glaube auch. Dafür ist das schon eine stolze Summe, also weil das ja so, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch alles garantiert ist. Die Heat scheinen grundsätzlich ja gerade nicht große Probleme damit haben, Geld auszugeben, was ja auch so ein bisschen eine Frage war, weil das Kreuzfahrt-Business von Mickey Harrison doch ziemlich getroffen wurde über die letzten Jahre, aber die Kohle scheint noch da zu sein. Sie starten jetzt nochmal einen Run. Ich glaube, ich würde sagen, gerade Tucker ist schon auch ein Stil für sie. Da haben sie halt sehr davon profitiert, dass Milwaukee, das finde ich ätzend, aber da können wir gleich auch noch drüber reden, dass ein Team, das gerade Meister geworden ist, keine Lust hat, Luxussteuer zu bezahlen und deswegen einen Starter vom Championship-Team einfach ziehen lässt, kotzt mich an. Aber egal, haben sie halt so gemacht. Miami profitiert davon und ich würde jetzt trotzdem sagen, also für mich sind die jetzt nicht auf den ersten Blick zumindest, auch hier muss natürlich noch alles komplettiert werden und so, aber auf den ersten Blick sind sie jetzt trotzdem nicht auf einer Stufe mit Milwaukee und Brooklyn.
Sehe ich ähnlich. Also ich finde auch so ein bisschen, also hier Seth Partner von The Athletic hat auch noch irgendwie angebracht gehabt, also einerseits, dass Lauris Usage runtergegangen ist, was wahrscheinlich im Kontext von Miami jetzt nicht so wahnsinnig schwierig ist, weil du hast ja schon gesagt, diverse Playmaker, du hast Butler, du hast Bam, da ist genug außenrum sozusagen. Aber auch, dass die Raptors zu den letzten beiden Jahren minimal besser waren mit ihm auf der Bank, als wenn er gespielt hat. Und ja, diverse Faktoren, die da mitspielen, aber so dieses Alter und sein Spielstil muss man halt schon so ein bisschen gucken, halt wie es ist. Und ich meine, ich finde es wirklich Wahnsinn, so viel Geld in Spieler zu investieren. Und das kann ihn eigentlich nur auf die Füße fallen. Nein, Quatsch. Also im Endeffekt wir haben es ja schon gesagt, im Endeffekt ist er der Point Guard, den sie brauchen. Er ist noch dazu mit ihrem Franchise-Player gut befreundet. Von daher, glaube ich, ergibt es Sinn, auch in ihrer Situation.
Man kann über ihn auch ganz viele klischeebehaftete Heat-Culture-Artikel schreiben.
Und das ist sehr, sehr wichtig, glaube ich. Ja. Das gibt, glaube ich, nochmal 5 Millionen im Jahr obendrauf, gab es dann quasi Bonus dafür. Und ich glaube halt schon, dass er da sehr gut reinpasst. Und trotzdem sind es halt so ein bisschen, es hinterlässt halt, wie gesagt, so ein bisschen Fragezeichen. Auch bei Butler ist ja auch mal wieder hier mal ein bisschen zwickt's und da zwickt's ein bisschen, schreiben ja auch sehr viele, hat schon das ein oder andere Thibodeau-Jährchen hinter sich und ist vielleicht dann eigentlich gar nicht mehr Anfang 30, sondern eigentlich schon Ende 30.
Er hat in der Serie gegen die Bucks gerade weniger Punkte gemacht als Bryn Forbes, wenn ich richtig im Kopf habe.
Ich glaube irgendwie so, ja. Weil Bryn Forbes mit zwischenzeitlich auch ziemlich heiß war, muss man sagen.
Ja. Und danach in keinem Spiel in der gesamten Postseason mehr und jetzt für sehr unzeremoniell wieder Richtung San Antonio gegangen ist.
Ja. Aber back to the roots sozusagen, aber er war vielleicht genau nur für, vielleicht war das genau der Punkt, den sie während der letzten oder beim Videostudium der Serie im Jahr zuvor dann irgendwie festgestellt haben, dass ein Typ wie Bryn Forbes ihnen gefehlt hat.
Das wahrscheinlich.
Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, es ist halt so ein bisschen, ich glaube, das ist so ein bisschen das Fragezeichen. Shooting haben sie immer noch nicht wahnsinnig viel, die Heat. Also haben jetzt auch mit Dragic so ein bisschen Shooting natürlich dann auch verloren. Und Hero sieht dann vielleicht aber auch wieder ein bisschen besser aus. Ist vielleicht auch so ein bisschen Punkt, haben wir auch gesagt. Also quasi Rookie-Saison gespielt, dann Bubble, kaum Pause gehabt, ging direkt weiter. Packst du vielleicht auch nicht so einfach. Ja, und Tucker, gefühlt steht er jedem gut.
Ja, auch da ist er halt trägt halt offensiv nichts mehr bei.
Aber, ja, genau. Er
trägt aber halt defensiv halt schon.
Ja, und dann ist aber, das ist halt die Frage, wie gut es dann in einem Setting wie Miami funktioniert, wenn du dann da jemanden hast, von dem hat man ja auch in den Playoffs gesehen, dass die Leute von Tucker sehr, sehr oft sehr, sehr intensiv abgesunken sind. Und ob es dann mit Butler, mit Bam, ob es dann nicht dann doch ein bisschen zu eng wird hinten raus. Ich weiß es nicht.
Also ja, die Gefahr ist auf jeden Fall, die besteht auf jeden Fall, würde ich auch sagen.
Und dann, klar, gut, ich meine, sie haben natürlich andersrum, kannst du sagen, sie haben auch Leute, die den drei Netz zum Beispiel zumindest das Leben so ein bisschen erschweren können. Also die ihn so ein bisschen auf den Sack gehen können oder auch ordentlich auf den Sack gehen können. Also es ist vielleicht, ich glaube, sie sind sehr unangenehm, aber ich würde sie jetzt auch noch so ein bisschen, sie haben jetzt irgendwie ein bisschen mehr Fragezeichen. Ich meine, zu den Nets kommen wir später sicherlich auch noch und ein bisschen mehr Fragezeichen als die anderen beiden Top-Teams irgendwo.
Ja, ich glaube, also sie waren ja letzte Saison auch schon vor allem hinten raus defensiv echt stark und offensiv ziemlich unterdurchschnittlich. Ich glaube, sie sind ein bisschen besser geworden offensiv, aber nicht, also im Zweifel nicht genug. Ich finde Lowry schon immer noch gut. Ich finde auch, er ist gerade was die Stabilität von seinem Wurf angeht, auch ein Upgrade gegenüber Dragic, aber er ist jetzt nicht ein Upgrade, wie wenn du, keine Ahnung, Ricky Rubio durch Chris Paul ersetzt, wie das die Suns letztes Jahr gemacht haben. Also ja. Ich finde, das ist nicht 1:1 vergleichbar, auch wenn man das ja irgendwie teilweise in den letzten Tagen, was da so berichtet wurde, von wegen, oh ja, die Veteranen-Point Guards, die machen das, so annehmen konnte, als wäre Chris Paul nicht einfach eine absolute Anomalie. Also es könnte man ihn 1:1 so vergleichen.
Einer der anderen. Besten, aber ja.
Ja, Lowry hatte halt zudem auch über die letzten Jahre so ein paar mehr Wehwehchen und so. Ich bin schon gespannt. Wie gesagt, ich glaube, sie sind ein gutes Team. Sie sollten eigentlich, also das ist ein Team, was den Heimvorteil im Osten erreichen sollte, meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, zu den beiden ganz oben fehlt meiner Meinung nach noch ein kleines Stück. Aber auch hier kann sich natürlich auch immer noch was tun. Also wer weiß.
Ja. Denk auch.
Der Sponsor unserer heutigen Folge ist Clark. Max, ich weiß nicht, wie gut du organisiert bist. Bei mir fliegen die wichtigen Dokumente teilweise durch die Gegend wie Vince Carter beim Dunk-Contest. Kann man kreatives Chaos nennen. Meine Frau findet es fürchterlich. Dafür gibt es jetzt wenigstens beim Thema Versicherung eine neue Lösung.
So ist es. Clark ist eine App, mit der man all seine Versicherungen an einem Ort, dem Handy, bündeln kann. Das ist nicht nur übersichtlich, sondern auch umweltfreundlich, denn es verhindert Papierchaos. Mit Clark hat man all seine Versicherungsverträge in einer App, die noch dazu kostenlos ist.
Die Registrierung ist ganz simpel, per App oder via Internet auf der Homepage. Man muss lediglich seine bisher existierenden Verträge eintragen, dann werden einem auch noch regelmäßig neue, günstigere Tarife empfohlen, die besser zu einem passen und mit denen man Geld sparen kann. Clark vergleicht dabei Angebote von über 160 Anbietern und hat Experten, die einem via Mail, telefonisch oder via Chat permanent zur Verfügung stehen.
Also mich hat das Konzept überzeugt und jetzt kommt das Beste. Unsere Hörer bekommen einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro, wenn sie sich bei Clark registrieren. Dafür müssen nur entweder bei der Registrierung in der App oder auf der Website clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich unseren Gutscheincode eingeben. Und der lautet natürlich Korbjäger und Korbjäger mit
AE.
So sieht das aus.
Dort müsst ihr keine Versicherung abschließen. Es gibt einfach 15 Euro, wenn ihr eine bestehende Versicherung eintragt oder 30, wenn es zwei sind. Die Teilnahmebedingungen findet ihr in den Shownotes.
Und damit zurück zur Show. Lakers.
Ist vor allem viel passiert.
Es ist sehr viel. Also, vielleicht mal ganz kurz, weil es jetzt noch zu den Bulls passt. Alex Caruso haben sie quasi einfach gehen lassen. Und weil ich es interessant finde, er kriegt jetzt bei den Bulls für 4 Jahre 37 Millionen.
Ja.
Und ich habe jetzt oft gehört und oft gelesen, dass es ein bisschen teuer war. Und tatsächlich, ich habe irgendwie keine Antwort. Ich für mich habe mir eigentlich gedacht, als ich gesehen habe, okay, du hast, war also mit der beste Perimeter-Verteidiger der Lakers eigentlich, war jemand, der Point-of-Attack-Defense spielen kann, der relativ smart ist, den du relativ gut eigentlich im Team integrieren kannst. Klar, dass da die Herren LeBron und Davis noch an der Seite waren, hat sicherlich auch geholfen. Aber der irgendwie, ich hatte immer so das Gefühl, wenn er auf dem Feld ist, dass er irgendeinen guten Beitrag geleistet hat. Klar, der Wurf jetzt nicht 100% safe, so auch ein bisschen streaky hin und wieder. Aber ich habe mir eigentlich gedacht, dann so einen Spieler zu bekommen für weniger als 10 Millionen im Jahr im Prinzip, wenn wir uns teilweise andere Summen anschauen. Also sind auch noch gute Verträge, also sehr, sehr gute Verträge sonst rausgegangen, aber wenn man sich sonst die Summe anschaut, fand ich es jetzt nicht so krass. Oder ist es dieses vierte Jahr, das dann irgendwie das teuer macht? Oder findest du es überhaupt nicht teuer? Ich weiß nicht.
Ich habe mich, also es hat mich schon ein kleines bisschen überrascht, die Laufzeit mit dem Volumen. Ich hätte gedacht, wenn kriegt er wahrscheinlich eher so einen Zweijahresvertrag über 18 oder sowas. Das hätte mich jetzt weniger gewundert. Ich finde, es ist halt, also letztendlich weiß man es bei ihm noch nicht so genau, weil man hat ihn richtig erfolgreich halt gesehen, wenn er mit LeBron zusammengespielt hat. Ja. Und er war über die letzten Jahre, glaube ich, immer der Plus-Minus-König. Und die beiden haben, ich glaube, er hat das beste kombinierte Net-Rating zusammen mit LeBron, was jemals ein Teammate von LeBron hatte. Und wir wissen, da gab es schon ein paar Teammates, deswegen ist das auch nicht nix. Und was du gesagt hast, dass er immer irgendwie einen Weg gefunden hat, Spiele zu beeinflussen, positiv. Das würde ich voll bestätigen. Also ich finde ihn sogar sehr smart, gerade so als Cutter und so. Hm. Was mich trotzdem ein bisschen gewundert hat, also normalerweise seine größte Stärke ist ja definitiv die Defense. Defense wird selten adäquat bezahlt, würde ich mal sagen. Also meistens stauben Teams da eher Schnäppchen ab. Und offensiv ist er halt jemand, der ziemlich davon abhängig ist, was die anderen um ihn herum machen. Ja. Also das muss man schon sagen. Und da wird jetzt halt einfach ein bisschen die Frage sein, inwieweit er das bei den Bulls, die natürlich ein komplett anderes Setup haben und nicht den einen Überplaymaker haben, sondern halt auch ein ganz anderes System laufen, wie er da funktioniert. Ich denke, das kann sich schon positiv auszahlen, auch wenn ich auf den ersten Blick auch gedacht habe, okay, das ist schon relativ viel Geld für Alex Caruso. Aber ich mag ihn, ich finde ihn gut. Und ich denke auch, dass die Lakers, also da hat es mich halt mehr gewundert. Das ist ein bisschen ähnlich wie mit PJ Tucker bei den Bucks auch. Die hatten die Bird Rights, die hätten ihn einfach bezahlen können. Sie haben gar kein Gegenangebot gemacht. Also wer weiß, ob er nicht für 4 Jahre und 30 gesagt hätte, okay, ich habe hier schon einen Titel gewonnen, ich bin hier gerne, ich bin der Publikumsliebling, ich bin der Goat, ich bleib hier. Ja. Sie haben es offensichtlich gar nicht versucht und das hat mich schon überrascht, weil sie ja jetzt auch nicht wirklich sonst groß die Möglichkeiten hatten, außer halt die ganzen Minimumverträge, die sie ja jetzt auch ausgehändigt haben und er halt schon so als Point of Attack Defender sehr wichtig war, aber denken sie halt, kompensieren sie anders. Sie haben es zum Glück ja immerhin bei Talen Horton Tucker nicht gemacht, sondern den gehalten. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass sie das gemacht haben, also allein schon um nicht zu alt zu werden im Team, aber auch um halt noch jemanden zu haben, der ein bisschen mehr defensiv fokussiert ist als die meisten Spieler, die sie jetzt geholt haben. Also beziehungsweise die meisten Guards, die sie jetzt geholt haben. Weil wenn man sich den Backcourt anguckt, Kendrick Nunn ist noch nie durch seine Defense aufgefallen. Malik Monk auch nicht. Und Russell Westbrook fällt zwar manchmal auf, aber ist halt kein verlässlicher Verteidiger, weil er sehr viel gambelt und nicht immer komplett auf der Höhe ist. Und natürlich auch seine Energie nicht primär in der Defense verwenden soll, sondern mehr in der Offense, weil er da halt einfach mehr beiträgt.
Ja. Ellington auch kein überragender Verteidiger in dem Sinne.
Ja, genau, klar, der ist auch noch da. Genau.
Ja, der ist also
ein paar. Also. Genau, also der ist halt, was sie ja positiv gemacht haben, finde ich, sie hatten ein absolut eklatantes Problem, was Shooting angeht. Sie haben jetzt diverse Leute, die werfen können. Ja. Also sie haben Ellington, der ein goldenes Ärmchen hat. Sie haben Monk, der letzte Saison richtig gut getroffen hat. Auch Nunn kann Dreier werfen. Ariza nicht mehr so gut wie sein Ruf, aber natürlich trotzdem auch noch jemand, der einen Dreier treffen kann. Melo hat letztes Jahr, glaube ich, 40% seiner Catch-and-Shoot-Dreier getroffen. Das ist schon gut. Wenn Bazemore ein bisschen besser, ein bisschen stabiler Dreier werfen würde, dann wär das auch eine richtig gute Verpflichtung. Aber so ist es auch zumindest solide. Also mein vorsichtiges Fazit, und sie sind ja auch noch nicht fertig, aber mein vorsichtiges Fazit zur Lakers Offseason wäre jetzt so ein bisschen, der Westbrook-Trade mag ich nach wie vor nicht. Ich finde, das hätten sie letztendlich besser einfach gelassen und eine andere Lösung gefunden. Aber nachdem sie den ja gemacht haben, und das ist jetzt eine Realität, mit der man leben muss, war die Free Agency bisher eigentlich ziemlich solide oder teilweise sogar ziemlich gut. Oder wie würdest du das sehen?
Ich war auch überrascht, wie regelmäßig deine Nachricht kam, Lakers verpflichten hier, Lakers verpflichten da. Also gerade bei Malik Monk hätte ich eigentlich auch gedacht, dass der berühmte Markt so ein bisschen größer ist, weil er letztes Jahr in Charlotte echt eine ziemlich gute Saison gespielt hat, so nachdem er am
Anfang. Ich hatte gehofft, dass die Celtics sich den für nix holen.
Ja, stimmt. Der hätte da ganz gut reingepasst, so Creation vom Flügel.
Ja, und der ist halt noch talentiert. Ich glaube, es gibt schon auch ein paar berechtigte Gründe, warum er im Ansehen vieler Teams nicht so weit oben steht, weil er so ein bisschen als Troublemaker gilt und er hat bei den Hornets ja auch wirklich lange gebraucht, um wirklich dann reinzukommen. Ja. Aber er kann halt schon was. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen der Unterschied. Ich glaube, die Lakers vertrauen sehr darauf, dass die halt eine klare Hierarchie haben, auch zu Recht. So, jeder in der Liga kniet vor dem Altar von LeBron und kommt da wahrscheinlich nicht rein und denkt, er hat jetzt irgendwelche Ansprüche anzumelden. Das ist bei den Celtics vielleicht ein bisschen anders. Also bei einem eher jungen Team, wenn da dann noch jemand reinkommt, der Ansprüche anmeldet. Also vielleicht ist das dann auch was einen davon abhält. Aber ich glaube, für die Lakers kann sich das schon als eigentlich ziemlich gute Verpflichtung entpuppen.
Ja, und ich meine, also bei den Celtics war ja auch die letzten Jahre, es kam ja immer so ein bisschen hoch, dass es halt im Lockerroom nicht immer ganz entspannt ablief, ne? Also und
von daher. Und jetzt ist der Troublemaker Horford wieder da. Ja,
stimmt. Oh, stimmt.
Verdammt.
Ja, gut, so ist es halt, wenn du Novizen hast am Ruder, ne? Dann passiert dir sowas schon mal, dann vergisst du so eine Info und dann holst du ihn halt zurück. Aber ja, nee, ich fand auch, dass sie es eigentlich relativ solide gelöst haben. Also ich habe erst so am Anfang, als sie so die ganzen alten Kollegen wie Ariza, ich weiß halt nicht, wie gut ist Ariza noch? Also ich meine, hat ja letztes Jahr bei den Heat auch bis in die erste Playoff-Runde reingespielt. Aber wie viel kann er dir noch geben, dass sie Howard zurückholen?
Das fand ich sinnvoll.
Macht Sinn, ja, hätte ich jetzt auch.
Weil er war bei den Lakers eine Saison davor richtig stark. Ja. Letzte Saison bei den Sixers vielleicht nicht so, aber auch, weil er dann teilweise in Bank-Lineups mit Ben Simmons zusammengespielt hat. Und das ist halt einfach auch schwierig. Wahnsinn gewesen. Das wird im Zweifel bei den Lakers halt nicht passieren. Ja. Und ich glaube, also wenn du halt Leute wie Carmelo holst und auch andere von den Guards, die eher offensiv lastig ist, dann brauchst du halt
brauchst
eine Absicherung.
Da passt er ganz gut rein, auf jeden Fall.
Da ist Davis ganz gut, da ist Howard definitiv auch ganz gut. Und Marc Gasol ist zwar langsam, aber weiß auch noch, wo er zu stehen hat. Ja. Also ich glaube, das wird halt wichtig sein bei diesem Punkt. Point of Attack, Defense und Flügelverteidigung haben sie so ein bisschen geopfert.
Ja, ich meine, KCP ist ja auch weg. Offense. Also muss man auch
genau.
Sagen. Also von daher, da bin ich halt schon gespannt. Also ja, viele sagen ja auch, also beziehungsweise die Lakers waren letztes Jahr oder die letzten Jahre eines der besten Defensivteams der Liga. Wir haben ja, als Frank Vogel kam, haben ja alle so ein bisschen gelächelt, als er gesagt hat, wir wollen eine der besten Defenses der Liga haben. Hatten ja. Sie dann. Viele sagen, ja, die werden es schon wieder hinkriegen. Bin jetzt aber tatsächlich irgendwie gespannt. Also wenn, keine Ahnung, du hast ja gesagt, Westbrook, ja, ist auffällig manchmal, aber nicht verlässlich. Spielt dann daneben Ellington, dann LeBron, Ariza Davis, ich weiß nicht, oder dann kommt Melo rein, Nunn. Ich sag nicht, dass es nicht funktioniert. Ich bin nur einfach, momentan bin ich sehr gespannt, wie die neuen Lakers aussehen werden, beziehungsweise Davis wirklich öfter auf der 5. Was er so ein Punkt irgendwie ist und dann halt nur ausgewählt, dann halt nicht, wenn es dann wirklich gegen die Embiids dieser Welt geht. Aber ja, also das hat irgendwie dieses, also wer zum Beispiel, ich meine, du hast ja gesagt, wer übernimmt die Point of Attack Defense? Und ist sie dann überhaupt so wichtig? Weiß ich nicht.
Das wollte ich nämlich gerade sagen. Das ist vielleicht eigentlich der spannendste Punkt, weil das eine gute Case Study wird. Was ist wichtiger? Rim Protection, Point of Attack Defense, Druck auf den Flügel, geht es letztendlich in erster Linie darum, den Ring zu beschützen, weil da ist, glaube ich, kein Team besser aufgestellt als sie. Also die Bucks sicherlich gehören da noch mit rein in die Konversation, aber ansonsten sind die Lakers da schon nach wie vor weit vorne, glaube ich. Auf dem Flügel wird es halt echt spannender.
Ja, eben, und es ist halt, ich weiß halt nicht, ob das dann zu wenig ist, aber muss es nicht sein. Also wie gesagt, ich finde auch, dass sie sich da, ich meine, sie hatten jetzt auch nicht den großen Spielraum irgendwie und ich finde schon, dass sie sich da nochmal gut raus manövriert haben. Und ich glaube, Caruso, vielleicht war dieses vierte Jahr, was lang erscheint, dann halt der Punkt, den die Bulls machen mussten, sozusagen. Dass die Lakers dann gesagt haben.
Ja, also ich finde, das war auch, das wäre jetzt auch ein Deal, also auch grundsätzlich, weil das Volumen ja jetzt nicht so krass ist, wo ich auch nie sagen würde, das wäre jetzt irgendwie voll der Schnitzer von den Bulls, sondern selbst wenn es vielleicht ein ganz bisschen über Marktwert ist, ist das, glaube ich, also der wird okay altern. Das ist kein Deal, der jetzt irgendwie wehtut.
Zumal er auch finde ich, extrem gut reinpasst. Also so, ich habe es ja vorher kurz gesagt, so dieses quasi durch mehrere Spieler mehrere Ecken abdecken. Also ich finde, Caruso passt da schon ziemlich gut rein.
Und ja, denke ich mir auch.
Also auch neben Levine zum Beispiel. Halt, also,
ja. Und hier ist halt mit den Lakers auch echt wieder so ein Punkt, wo ich mir denke, ihr seid eine Gelddruckmaschine, ihr wollt doch unbedingt Meister werden, dann bezahlt das Geld für Caruso und gebt ihn dann halt später ab. Aber das ist halt, läuft halt anders. Ich meine, sie haben ja jetzt auch theoretisch immer noch die Personalie Dennis Schröder zu klären, wobei ich da mal davon ausgehe, dass er halt einfach. Ich habe keine Ahnung mehr, was da passieren wird. Es ist echt maximal madig für ihn gelaufen alles. Ja,
also gerade auch
und er hat ihnen wahrscheinlich ein riesengroßes Geschenk gemacht, dass er diese Extension nicht angenommen hat, 4 Jahre, 84, die da im Raum stand, weil das würde er halt nicht mehr ansatzweise irgendwo bekommen. Das wissen wir ja mittlerweile.
Es sieht nicht so aus, als seien zu viele heiß auf ihn. Also auch nachdem die Wizards ja so irgendwo eigentlich schon mit Dinwiddie mehr oder weniger einige sind, noch irgendwie schauen müssen, wie sie es halt hinkriegen mit den Nets. Also auch ein Sign and Trade. Aber ja, Schröder finde ich, also ich dachte, irgendwann dachte ich, ja, vielleicht bleibt er ja doch, aber ich weiß jetzt, nachdem jetzt Nunn noch geblieben ist, wird's, oder meinst du, die Lakers bieten ihm jetzt noch irgendwie dann einen Einjahresvertrag zu einem,
geht es überhaupt? Ich meine, sie können es machen, ne? Also sie haben, wenn ich es richtig im Kopf habe, haben sie ja die Bird Rights, das heißt, sie können da im Prinzip alles bieten. Ja. Ich weiß halt nicht, wie die Motivation da ist, aber es kann halt auch sein, dass, also ich meine, wenn sich da in den nächsten 5 Tagen immer noch nichts tut und irgendwie hat man nichts gefunden und sie haben ja sonst, es ist ja nach wie vor so, dass sie sonst jetzt auch nicht die geilen Möglichkeiten haben, um noch jemanden zu holen, der halt vielleicht, also theoretisch kann er ja Point of Attack Defense spielen, er hat das ja letzte Saison auch gemacht, er ist da vielleicht nicht so gut drin wie Caruso, aber er kann das ja zum Beispiel, dass man dann vielleicht sagt, okay, komm, dann unterschreib nochmal ein Jahr günstig bei uns, wir schauen, dass wir deinen Wert wieder ankurbeln, weil möglich ist das ja schon und dann versuchst du es nächstes Jahr nochmal. Vielleicht melden sich auch die Knicks, die ja noch Geld haben, wenn ich es richtig im Kopf habe, weil sie ihre Free Agents teilweise halt anderweitig sein konnten und dass dadurch irgendwie verrechnet wird, dass da noch ein bisschen Geld übrig ist. Vielleicht haben die noch Bock.
Ja.
Vielleicht auch nicht. Also es wird sich zeigen, aber der Markt ist sehr, sehr schnell sehr zusammengeschrumpft, weil es einfach auch zu viele Point Guards gab. Das ist dann manchmal so.
Ja, stimmt. Und wenn man allen irgendwie, ja gut, weil der letzte Eindruck halt bei Schröder vielleicht auch einfach nicht so gut, weil es einfach alles ein bisschen blöd gelaufen. Und sollen wir dann mal zu unseren Best Deals kommen?
Ja, vielleicht kurz, weil wir die Nets ja eh schon, also du hast ja auch schon angesprochen, ich nehme an, du zielst vor allem auf Patty Mills ab, 2 Jahre 12, wenn ich es richtig im Kopf habe, James Johnson, der vor allem da ist, um 6-mal brutale Fouls gegen Giannis Antetokounmpo auszupacken und ihn in der Vergangenheit teilweise ganz gut verteidigt hat. Das wird das Kalkül dahinter sein. Macht Sinn, auch wenn er natürlich über die letzten Jahre auch ziemlich abgebaut hat. Griffin, ist das eigentlich schon bestätigt, dass das auch wieder das Minimum ist, oder glaube ich das nur, dass das Minimum
ist? Ich habe es jetzt auch noch mal gehört. Also ich,
okay, dann wird es wahrscheinlich.
Deutet viel drauf so hin, sagen wir es mal so. Aber
ich meine, er kriegt ja auch eh immer noch Geld von Detroit, ja, deswegen ist das ja für ihn auch vollkommen fein.
Eigentlich, ne?
Ja, eben, also eigentlich schon. Ja. Und Bruce Brown für Qualifying Offer. Das ist natürlich auch erstmal absolut grundsolide, was sie da gemacht haben, würde ich sagen. Also Patty Mills hätte, glaube ich, jedem Contender geholfen. Ja. Sie sind natürlich ein Team, das grundsätzlich überhaupt gar keine Firepower hat und deswegen da noch jemanden braucht.
Das ist gut, ja. Endlich mal ein Schütze.
Ja, eben. Also, ich finde, es sind zwar insgesamt ein bisschen weniger Namen, es ist nicht ganz so krass viel passiert wie bei den Lakers, aber es ist auch ein Team, was durchaus ganz gut gearbeitet hat.
Fand ich auch. Also gerade so die Mills-Verpflichtung war ja auch bei den Warriors, glaube ich, im Gespräch. Auch die Lakers haben da irgendwie so ein bisschen versucht, was zu machen. Aber dann, also gerade
Celtics wollten ihn auch.
Ja gut, aber das ist ja seit Jahren der Punkt, dass die Celtics was...
Ja, aber Danny Ainge ist nicht mehr da. Ja, gut, also das heißt, jetzt wird nicht in 2 Tagen, also hoffe ich zumindest nicht, ein Artikel kommen. Sie waren schon über die Ziellinie, aber dann ist irgendwas dazwischen gekommen.
Dann hat sich
so, wie das halt früher bei jedem Draftpick und bei jedem möglichen Trade immer war. Ich glaube, das ist mit Danny Ainge vorbei, aber wer weiß. Vielleicht kommt es auch zurück.
Ich bin sehr gespannt. Immerhin ist Stevens ja sein Protégé. Also von daher, wer weiß, was er da alles so gelernt hat im Laufe der Jahre. Aber ich fand, Mills macht für mich extrem viel Sinn. Also gerade auch, weil du halt da jetzt jemanden hast, der Karima entlasten kann, wenn Karima irgendwie ausfällt. Du hast jetzt jemanden, also natürlich kann es so sein, dass Mills mal ausfällt, aber du hast auf jeden Fall jemanden, der die Offense am Laufen lassen kann, am Laufen halten kann, der extrem erfahren ist, der nicht viele Ansprüche stellt gleichzeitig und ich glaube, damit ziemlich gut da als Backup reinpasst. Also glaube ich, hätten sie nicht viel besser treffen können. Und dann eben 2 Jahre 12 Millionen, dann eben dazu noch Bruce Brown, Griffin. Also solider Job in Brooklyn.
Nächstes Jahr, also das Einzige, was mich gewundert hat tatsächlich, ist, dass sie Jeff Green verloren haben.
Ja, stimmt.
Das war auch noch ein Deal, der mir gut gefallen hat. Das ist jetzt das Team Nummer 11 für Uncle Jeff, der nach Denver gegangen ist. 2 Jahre 10 Millionen. Also er kommt natürlich auch langsam in die Jahre, aber ich fand die letzte Saison echt noch gut. Und vor allem ist er halt vielseitig switchable, bietet den Nuggets, glaube ich, auch im Frontcourt dann noch so ein bisschen einen neuen Look, also die ja Millsap, schätze ich mal, nicht halten werden und dadurch halt noch einen zusätzlichen, also ein bisschen athletischeren Spieler drin haben, der aber auch irgendwie neben Jokic funktionieren kann, der letzte Saison teilweise dann auch auf der 5 sogar gespielt hat. Also das fand ich auch noch eine ziemlich gute Verpflichtung, wo mich das auf den ersten Blick ziemlich gewundert hat, dass die Nets ihn nicht halten konnten, weil ich, also die Nets sind ja ein bisschen auf dem Niveau der Lakers, dass es halt, okay, wir denken, wir gewinnen hier einen Titel, deswegen nehmen wir weniger Geld, als wir es anderswo bekommen würden. Mm. Ja. Hier hat es dann anscheinend aber, also vielleicht war es die größere Rolle, wer weiß, vielleicht war Uncle Jeff auch, hat sich auch gedacht, in Denver war ich noch nicht und eigentlich will ich überall mal sein. Und
möglich.
Hat sich deswegen nochmal ein anderes Team gesucht, aber fand ich auch einen ganz, ganz soliden Deal, eigentlich.
Ja, absolut, habe mich auch überrascht. Ich bin auch sehr gespannt, wie es sich auf Nicholas Claxton auswirken wird. Vielleicht wäre das auch ein Sign-and-Trade für Lowry. Weißt du, ich meine, die Nets wollen ja eigentlich nur Firepower.
Und ja, stimmt.
Von daher kann man ja vielleicht so ein bisschen sagen, wir haben hier einen offensiv starken Finisher auf den großen Positionen und ihr habt doch da einen defensiv gar nicht so schwachen Big Man.
Klar, wir brauchen vor allem auch noch jemanden, der dann irgendwie ein zweistelliges Millionengehalt bekommt, damit unsere Luxussteuer noch absurder wird, aber ja, ich meine, gut, Joe Sias ist wahrscheinlich auch vollkommen egal.
Wurde doch so gesagt, also he's committed to the luxury tax oder irgendwie so.
Ja, ich committe auch.
Von daher, wer ist die Option? Solide. Ja. Was ich auch noch gut fand, Conley, 3 Jahre 72.
War es nicht sogar 3 Jahre 68? Und irgendwie noch, glaub, sind da nicht noch irgendwie Incentives dabei? Ich glaube, so war es.
Möglich.
Und er kann dann auf 72 kommen.
Ja. Vielleicht ist es dann so irgendwie, aber das finde ich, also tatsächlich für weniger als Lonzo quasi. Und klar, Conley ist alt oder älter und hat diese komischen Hamstrings, die ihn da irgendwie permanent auf die Bank zwingen. Aber trotzdem fand ich jetzt eigentlich, weil oft hast du, also dass Conley so viel weniger bekommt als Lowry zum Beispiel auch, fand ich schon überraschend irgendwie.
Ja, also ich denke auch, dass da dieser Verletzungsaspekt ein bisschen eine Rolle gespielt hat, aber ich habe tatsächlich auch eher gedacht, es wird wahrscheinlich ein bisschen mehr werden. Ich glaube, das ist jetzt noch so ein Punkt, mit dem man ganz gut leben kann. Utah konnte sich es natürlich auch nicht wirklich leisten, ihn irgendwie gehen zu lassen. Haben mit Rudy Gay dann ja auch noch, finde ich, eine recht sinnvolle Verpflichtung Absolut. Getätigt. Und eine, das ist eine meiner lustigen Hassan Whiteside geholt.
Find ah, ja, ich, stimmt, ja, genau.
Als ich das heute Morgen gesehen habe, dachte ich so, oh, cool. Das ist interessant. Ja. Die andere ist Andre Drummond zu den Sixers. Finde ich noch lustiger.
Finde ich sehr witzig, ja.
Offensichtlich. Weil so, ich glaube, zu niemandem auf der Welt war Joel Embiid gemeiner als zu Andre Drummond. Ja. Und das, also wenn sich das jetzt auch im Training durchsetzen wird, dann ist, besteht da auf jeden Fall eine gewisse Gefahr.
Weißt du, was ich habe mich gefragt, ob eigentlich Joel Embiid Real Estate irgendwo in Philadelphia besitzt. Weil wenn er es dann, quasi abgesehen von seiner eigenen Behausung, wenn er es dann wiederum an Drummond vermieten würde, dann würde ja quasi Drummond im Real Estate wohnen, das Embiid in seinem Kopf besitzt, sozusagen.
Meinst du, das ist so dann das Level von Mindfuck, das wir erwarten müssen, wenn Andre Drummond bei den Sixers landet?
So in die Richtung, würde ich sagen. Also
auch gut wäre natürlich, wenn Simmons wirklich bleibt und dann jetzt die neuen Bank-Lineups statt Simmons und Dwight Howard einfach Simmons und Andre Drummond werden.
Ja, Konstanz ist ja auch wichtig, um so ein Team langfristig auch aufzubauen. Also von daher wäre es schon sinnvoll. Ja, aber die Meldung fand ich tatsächlich auch eher witzig. Was hältst du denn von dem Chris Paul-Vertrag? 4 Jahre,
120. Stimmt, über den sollten wir auch noch sprechen. Erstmal bin ich ein bisschen erschaudert. Also, weil ich dachte, ein viertes Jahr ist schon krass, aber mittlerweile ist ja durchgekommen, dass das vierte Jahr eine Teamoption ist und dass insgesamt, glaube ich, 75 sind garantiert. Und wenn er die dritte Saison quasi einigermaßen, also wenn er da eine bestimmte Zahl an Spielen erreicht, dann sind 90 garantiert und das letzte ist dann halt eine Teamoption. Also, es ist jetzt nicht ganz so teamunfreundlich, wie man es am Anfang hätte denken können. Es ist, sie hatten ja auch dann trotzdem immer noch die Bereitschaft und den Spielraum, um Cameron Payne zu halten. Also 3 Jahre 19 finde ich da auch
ein gutes Deal, ne?
Eigentlich ein guter Value, glaube ich, für das, was man von ihm gesehen hat. Und Paul, ja, es ist halt die Frage. Ich meine, sie werden die nächsten 2 Jahre noch eine Chance haben, den Titel zu gewinnen und dass sie da alles für tun, um das möglich zu machen, finde ich vollkommen legitim. Ich glaube nicht, dass er in Jahr 4, wenn er dann 40 ist, noch den Impact haben wird, den er jetzt gerade hatte. Das ist, glaube ich, nicht zu erwarten. Also er war ja jetzt schon auf einem Niveau, was von Point Guards, vor allem von kleinen Point Guards in dem Alter eigentlich unerhört ist. Deswegen ist es wahrscheinlich ein bisschen töricht, davon auszugehen, das geht jetzt einfach immer genauso weiter, bis er 100 Jahre alt ist. Aber er wird ein guter Spieler bleiben, solange er gesund bleibt. Und deswegen finde ich es erstmal okay. Also allein schon für das, was er ihnen schon gebracht hat, auch was Credibility angeht und was, wir waren jetzt mal in den Finals, wir haben wirklich einen richtig tiefen Run hingelegt. Unsere jungen Spieler haben offensichtlich von ihm sehr profitiert. Es hat mich am Anfang trotzdem ein bisschen gewundert, weil Robert Sarver jetzt ja auch nicht dafür berühmt ist, dass er gerne Geld ausgibt. Aber man hat sich offenbar darauf geeinigt. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt mit den Extensions für Bridges und Ayton weitergeht, weil die stehen ja eigentlich auch noch an. Aber erstmal ist halt viel Geld, aber es war auch klar, dass viel Geld sein würde. Und wenn viel Geld, dann lieber für Chris Paul als für Kyle Lowry oder Mike Conley oder wer da noch war. Also er ist zwar noch ein kleines bisschen älter, aber er ist halt auch einfach noch ein bisschen besser.
Absolut.
Oder viel besser.
Absolut. Also entweder für Chris Paul oder für DeMar DeRozan und alle anderen willst du es halt nicht machen eigentlich, ne?
Ja, oder für Stephen Curry. Also ich glaube, da haben wir sowieso alle die gleiche Meinung zu, aber solide. Zweiter 200 Millionen Dollar Vertrag braucht man.
ganz dringend, ganz dringend.
Durchschnittliches Jahresgehalt von, ich glaube, 503,5 Millionen. Von 53,5. Das wäre dann doch noch, das wäre sogar noch ein bisschen drüber. Ja. Aber er ist auf jeden Fall reicher als Gott. Und
muss ja auch
im Gegensatz zu anderen Spielern mit Supermax-Verträgen ist es hier aber auch okay.
Absolut.
Also weil es hat sich ja, sie haben, glaube ich, den ersten nicht bereut. Sie werden den zweiten, also er ist vielleicht auch mit 37 Jahren nicht mehr auf dem MVP-Niveau, auf dem er jetzt gespielt hat. Aber er wird erstmal noch, glaube ich, ziemlich, ziemlich abliefern.
Ich denke auch.
So unterbezahlt, wie er am Anfang war, ist es irgendwie auch, also finde ich auch okay, dass die Warriors da jetzt keinen Discount mehr bekommen.
Es ist eigentlich nur ausgleichende Gerechtigkeit. Und ich meine, die Bay Area ist teuer, ne? Also muss man auch sagen. Also
dann eben.
Erstmal, Real Estate ist wahrscheinlich teurer als in Drummonds Kopf. Dann.
Also das definitiv.
Von daher, ja, nee, ich glaube auch, dass der, ja, war ja auch keine Überraschung. Also war ja auch keine große Meldung im Prinzip. Ne? Es war ja nur so, okay, Curry verlängert halt, ja gut, halt 200 plus Millionen. Größere Meldung tatsächlich, ganz kurz, wenn wir im Warriors sind, Otto Porter zum Minimum.
Ich fand,
wenn gesund,
also sowohl, wenn gesund ist, ja. Super. Und für Bjelica übrigens auch, ja, den sie auch zum Minimum, stimmt, bekommen haben. Also wenn wir für Brooklyn und die Lakers über so Super-Team-Discounts sprechen, ist hier offenbar auch noch gültig, weil angeblich hat Otto Porter von einem anderen Team, was aber noch nicht identifiziert ist, ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob das wirklich stimmen kann, aber angeblich war die Mid-Level-Exception für ihn, lag die auf dem Tisch, okay, und das sind ja fast 10 Millionen. Und wenn er dann wirklich zum Minimum unterschrieben hat, das wäre schon krass. Aber, dass er woanders mehr Geld hätte bekommen können, das glaube ich schon. Und jetzt ist halt wirklich die Frage, was kann er noch geben, weil er hat über die letzten Jahre kaum gespielt, aber wenn er ansatzweise gesund ist, passt er da wunderbar rein. Also einfach als relativ großer Spieler, der verteidigen kann, der den Dreier treffen kann, der offensiv jetzt aber auch nicht irgendwie den Ball dominiert oder so, sondern überwiegend abseits des Balles funktioniert. Also wenn, unglaublich gerne. Und Bjelica ist natürlich kein toller Verteidiger, aber auch super, super Shooter, der weiß, wie er sich zu bewegen hat. Der, glaube ich, auch dieses System bei den Warriors, was nicht unbedingt jeder sofort checkt. Er wird es, glaube ich, sofort checken, weil er einfach ziemlich smart ist. Ja. Und ich glaube, das hilft dann auch. Und also er hatte jetzt auch ein eher schäbiges Jahr hinter sich, ich glaube sogar eher schäbige 2 Jahre hinter sich, wo er halt relativ wenig zeigen konnte, aber ich glaube, also auf Minimalvertrag kann das trotzdem noch jemand sein, der absolut positiv was beiträgt.
Ja, sehe ich ähnlich, also passt irgendwie ganz gut rein und ich meine, die Warriors, glaube ich, vom defensiven Setup kriegen sie es ja irgendwie ganz gut hin, also glaube ich, können sie ihn ganz gut integrieren und dann einen smarten, gut werfenden größeren Spieler können sie, glaube ich, auch ganz gut brauchen. Ja, und bei Porter, ich fand so, wenn er gespielt hat, war das eigentlich, also hast du immer noch gesehen, was theoretisch möglich wäre, aber das ist auch so ein bisschen so ein Fall von, okay, das ist mal einer, der, ich meine, ja, der wahnsinnig viel verdient in seiner Karriere, der jetzt halt vielleicht auch sagt, okay, man, in Golden State habe ich halt nochmal die Möglichkeit, irgendwie vielleicht was zu gewinnen oder zumindest mal irgendwie weiter vorzugehen. Im Endeffekt, was immer ein bisschen, die Bjelica-Verpflichtung hat mir so ein bisschen, ich habe ja vorher so ein bisschen davon geträumt, weißt du, Lauri plus Kobe gegen Wiseman oder so, weiß ich nicht, so, ne, wenn sie, hätte er sein können, aber wollten sie nicht.
Ja.
Wahrscheinlich. Wollen sie jetzt wahrscheinlich nicht, mehr, wegen Bjelica.
Ja.
Aber dann.
Ich hätte auf meiner Liste von Deals, die mir gefallen haben, noch einen, den ich dann mit etwas verbinden möchte, was ich nicht so gut finde. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Ich versuche es jetzt einfach mal. Auf dem Papier finde ich Devontae Graham für 4 Jahre und 47 Millionen richtig gut. Also für die Pelicans. Das ist, glaube ich, jemand, der, auch wenn er seine Schwächen im 2-Punkte-Bereich und auch defensiv teilweise hat, der trotzdem über die letzten Jahre bei den Hornets eigentlich immer einen ziemlich klar positiven Impact hatte, der halt einen sehr guten Wurf hat und der auch das gewohnt ist, nicht die ganze Zeit den Ball zu haben, sondern sich halt auch gut bewegen kann, Off-Ball funktioniert und so, ist insofern, glaube ich, ein guter Fit für die Pelicans. Und trotzdem, was ich dann wiederum nicht so gut finde und nicht so ganz verständlich finde, ist der Austausch, den sie halt gemacht haben. Also, dass sie letztendlich irgendwie ja eine viel negativere Sicht von Lonzo Ball haben als alle anderen. Offenbar überhaupt kein Interesse daran hatten, ihn zu halten. Und jetzt halt quasi diesen Switch gemacht haben. Also du wirst dich sicherlich darüber freuen, glaube ich, weil du das wahrscheinlich ganz cool findest, dass die, ja, dass die Bulls Ball bekommen haben. Ja. Aber also hättest du gedacht, dass, also vor allem, es ist ja jetzt auch nicht so, dass die Bulls für ihn irgendwie komplett eine absurde Zahl abgerufen hätten. Also wenn es jetzt ein Maximalvertrag gewesen wäre, hätte ich gedacht, okay, dann würde ich wahrscheinlich auch nicht mitziehen wollen. Aber das war ja jetzt eigentlich nicht der klassische Poison-Pill-Vertrag oder das klassische völlig absurde Offersheet, wo das Team nicht mitziehen kann. Deswegen diese komplette Verweigerung von irgendwas mit Lonzo seitens der Pelicans hat mich schon überrascht.
Ja, zumal er ja angeblich auch mit Zion ganz gut ausgekommen ist. Und ich habe es auch gedacht, 85 Millionen, 4 Jahre für Lonzo, war ja mal so spekuliert worden, so im 20-Millionen-Raum, dass er da irgendwie einen Vertrag bekommt. Also ich fand es jetzt auch nicht extrem hoch. Und ja, also was sie jetzt in diesem Sign-and-Trade bekommen haben, dass sie halt noch Satoransky und Gareth Temple bekommen haben. Vielleicht ergibt es für sie aus der Sicht, weil sie ja dann sagen, okay, du hast noch einen, ich meine, Satoransky ist jetzt nicht flashy und Satoransky ist nicht dein Starting-Point-Guard. Aber er ist halt einer, der so ein bisschen Ruhe reinbringen kann, der halbwegs werfen kann. Also ich bin nicht so ein Riesenfan von seinem Wurf, einfach weil ich bei ihm immer, war einer der Spieler, habe ich letzte Sommer gesagt, irgendwann, bei dem ich immer, wenn er hochgegangen ist, immer das Gefühl hatte, der wird kurz. Aber so grundsätzlich glaube ich, so einer, also weil er halt einfach ein smarter Spieler ist, der das Spiel auch so ein bisschen, also eigentlich so ein bisschen, ja, wie genauso wie Lonzo, aber halt, ich glaube, er könnte ihn schon ganz gut tun. Und Temple als Veteran irgendwie auf dem Flügel beziehungsweise auf den Guard-Position, der verteidigen kann, finde ich auch okay. Aber mich überrascht es auch. Also, dass sie, ich weiß nicht, was sie in Lonzo nicht sehen, was alle sehen, oder was sie von Lonzo wissen, was alle anderen nicht wissen. Also, wer weiß, vielleicht sitzen wir in einem halben Jahr da und ich denke mir, oh Mann, ey, was haben sie sich bei Lonzo gedacht? Kann ja auch sein. Aber es überrascht mich schon, weil ich auch so das Gefühl hatte, ich fand auch ganz interessant, was Bill Simmons gesagt hat kürzlich, dass Lonzo eigentlich nie in einer für ihn richtig guten Situation war. Also er kam da zu den Lakers irgendwie mit riesen Erwartungen als Nummer-2-Pick und das Team war wild, sozusagen. Er war selber auch noch nicht bereit, weil sein Wurf halt irgendwie nicht so richtig geil war. Dann dieses LeBron-Jahr, in dem irgendwie alles scheiße war. Also LeBron war nicht glücklich, keiner war glücklich. Dann kommt er irgendwie nach New Orleans, halt im Zuge dieses Davis-Deals, arbeitet an seinem Wurf, Zion kommt rein, er ist aber nie so richtig, also er ist eigentlich immer nur so Mitläufer. Es gab jetzt nie so das, dass es wirklich die perfekte Position für ihn jetzt gab irgendwo. Ja. Und er hat trotzdem halt es geschafft, eigentlich sich im Laufe seiner Karriere immer weiter zu steigern und zu einem immer besseren Spieler zu entwickeln. Nicht zu diesem Superstar Nummer-2-Pick, zu dem sein Vater vielleicht auch gern gemacht hätte, aber zumindest zu einem sehr, sehr guten NBA-Spieler, der sich, wie gesagt, in jedem Jahr gesteigert hat und halt auch an einer fundamentalen Schwäche wirklich ganz groß gearbeitet hat und die im Endeffekt fast zu einer Stärke mittlerweile gemacht hat durch seinen Wurf. Und deswegen wundert es mich auch, dass sie da halt irgendwie gesagt haben, wir holen lieber Graham. Der hat defensiv, ich meine, der defensiv ist halt eher ein Minus.
Ja, also witzigerweise haben irgendwie die Hornets zwar über die letzten Jahre irgendwie in den Minuten, die er gespielt hat, immer vom Rating her besser verteidigt, aber es hängt natürlich auch sehr viel damit zusammen, mit wem stehst du gerade zusammen auf dem Court, ne? Also das spielt dabei natürlich eine relativ große Rolle, aber also ich finde, er bemüht sich schon, aber er ist halt körperlich nicht so kräftig. Ja. Und also also trotzdem finde ich den Vertrag an und für sich super, aber vielleicht noch, was Lonzo angeht, ich habe bei ihm auch immer ein bisschen das Gefühl, dass er eigentlich ein bisschen mit dem, also wahrscheinlich vor allem dank seinem Vater, aber auch dann irgendwie dadurch, dass er bei den Lakers vorgestellt wurde mit hier, da sind die Trikots, da musst du auch bald hängen, du bist unser Anführer jetzt. Also vielleicht war einfach das Framing immer so ein bisschen falsch. Ja. Und auch das Verständnis von ihm als Spieler, weil so diese Rolle primärer Playmaker, wie der balldominante Guard, das ist er eigentlich nicht. Also eigentlich offensiv, vor allem im Halbfeld, ist er eher ein 3 and, oder nicht nur offensiv, sondern allgemein ist er ja eigentlich eher ein 3-and-D-Wing. Ja. Deswegen fand ich auch dieses Gerücht total spannend, als es kurz hieß, er geht nach Charlotte, weil er neben seinem Bruder, der halt viel von dem kann, was er halt nicht so gut kann, das wäre total interessant gewesen. Also weil sie halt auch beide, finde ich, also er braucht, glaube ich, andere Leute neben ihm, die halt auch den Ball bewegen können, damit sein Spiel sich perfekt, also damit er seine Stärken perfekt zeigen kann. Dafür braucht er, glaube ich, ein bestimmtes Team. Und da bin ich auch mal gespannt, ob die Bulls es jetzt sind. Aber dann kann er, glaube ich, schon ein wertvoller Spieler sein. Nur diese Vorstellung, er ist der Nummer-2-Pick, er ist der Star, dem geben wir den Ball und dann wird's schon. Das ist er halt, glaube ich, nicht. Also er ist vielleicht, ganz simpel gesagt, mehr ein Ceiling-Raiser als ein Floor-Raiser, sozusagen. Weil er an und für sich alleine nicht so viel machen kann, aber für ein Team viel machen kann.
Absolut, also sehe ich genauso. Und wie gesagt,
und das ist halt wiederum das Frustrierende, weil die Pelicans wollen ja Zion Williams den Ball in die Hand geben.
Ja, eben genau, es hätte eigentlich ganz gut funktionieren können.
Aber gut, sie sehen es offensichtlich anders. Ja. Das ist der Pelikan.
Das ist der Pelikan und ich weiß auch nicht. Aber auch da, vielleicht passt Graham gut rein. Vielleicht, sieht es alles nächstes Jahr schon deutlich besser aus. Auch mit neuem Coach Willie Green. Und von daher, ich bin sehr gespannt. Jared Allen, 5 Jahre, 100 Millionen, trotz Evan Mobley, musst du fast machen, oder?
Ja, ist auch da immer so ein bisschen die Frage, was haben denn andere Teams geboten? Ich glaube, da, weil man jetzt ja eigentlich nicht mehr zwingend noch einen Big Man brauchte, hätte ich da gesagt, auch wenn ich das normalerweise ein bisschen kritischer sehe, aber lass vielleicht ihn einen Offersheet woanders unterschreiben und matche. Also schau erstmal, was passiert. Natürlich ist immer die Gefahr, dass man einen Spieler verärgert, aber ich glaube, gerade in der Konstellation in Cleveland, wo Mobley wahrscheinlich für die Zukunft wichtiger ist als Allen, könnte man auch sagen, okay, dann haben wir dich halt erstmal nur für einen 4-Jahres-Vertrag, aber wahrscheinlich traden wir dich unterwegs eh.
Ja.
Und dann kann man das machen. Also da hätte ich jetzt nicht diese Angst gehabt, vielleicht verärgert man den, aber ich würde es in dem Fall auch nicht ausschließen, dass es vielleicht vorher schon Absprachen gab. Ich bin mal gespannt. Also ich habe ja von Mobley bisher auch in erster Linie Highlights gesehen, deswegen für mich theoretisch kann es schon funktionieren, aber man muss es erstmal sehen. Ja, und wenn es nicht funktioniert, dann ist es erstmal natürlich ein sehr stolzer Preis für ein Center in der heutigen Zeit, der kein All-NBA-Center ist. Da muss man mal gucken, was damit passiert. Aber dass sie ihn grundsätzlich erstmal halten, fand ich schon richtig. Wie gesagt, ich hätte nur hier vielleicht das bevorzugt, wenn man ihn ein Offersheet woanders unterschreiben lässt und dann halt entscheidet, ob man matcht.
Ja, kann ich nachvollziehen. Aber du bist vielleicht, ich meine, so wie die Cavs aufgestellt sind, sind sie ja nicht, es geht ja nicht darum, irgendwie schnellstmöglich Spiele zu gewinnen. Und dann bindest du ihn halt erstmal. Und ich glaube, also ich habe eigentlich schon den Eindruck, dass Allen innerhalb der Liga durchaus einen Stellenwert hat. Und also gerade auch Spieler, wie ja. er halt so die Länge mitbringen, die arbeiten, die Rim Protection bringen, als Rimroller irgendwie relativ gut sind, dass du dann vielleicht auch, wenn es dann sein könnte, dass du vielleicht dann ihn noch in Trade involvieren kannst. Und jetzt, ja, stimmt schon, Big Man, der Markt für Big Man ist so ein bisschen schlechter geworden in den letzten Jahren. Von daher, ja, vielleicht ist es ein bisschen viel, aber irgendwo kann ich es auch verstehen, dass sie ihn direkt verpflichten. Ja, stimmt schon, vielleicht hätte man auch warten können mit einem Offersheet, aber
ja, also dass sie ihn gehalten haben, das, ja. wie gesagt, das finde ich ja. auch richtig. Aber ich hätte nur vielleicht die Kontrolle ein kleines bisschen abgegeben, ja. aber haben sie jetzt so gemacht. Schlimm finde ich es nicht. Ich überlege mal, was wir jetzt noch nicht genannt haben.
Teils bei den
Raketen?
Bei den
Knicks.
Ah, sorry.
Teils bei den Raketen, ja, ist zwar relativ viel Geld, aber ist auch ein guter Spieler. Ja. Der da, glaube ich, auch. Also mal gucken, wie sie ihn dann letztendlich einsetzen können. Aber er kann halt neben vielen verschiedenen Bigs auch spielen. Ist halt switchable, ist, glaube ich, auch, was da vielleicht nicht ganz unwichtig ist, ein Erwachsener. Also Christian Wood ist ja auch schon länger in der Liga, aber eigentlich auch das erste Mal in einer wirklich prominenten Rolle. Dazu hast du halt Rookies, die auch noch dazu Europäer sind. Da ist es vielleicht nicht schlecht, jemanden zu haben, der halt auch in Europa gespielt hat, jetzt schon länger in der NBA spielt und die so ein bisschen an die Hand nehmen kann. Und wie gesagt, der halt auch defensiv einfach gut ist. Ja. Also das fand ich erstmal nicht verkehrt. Bei den Knicks-Deals habe ich am Anfang gedacht, okay, die sind alle zu teuer. Bei Nerlens Noel finde ich es auch immer noch, der ist viel zu teuer, aber etwas positiver sehe ich es mittlerweile dadurch, dass die halt so anscheinend so ziemlich alle im letzten Jahr eine Teamoption haben und man sich so ein bisschen mehr Flexibilität dann doch gesichert hat. Aber erstmal dachte ich schon, okay, die geben jetzt schon echt sehr viel Geld dafür aus, um nächstes Jahr wieder Fünfter oder so vielleicht zu werden und wahrscheinlich in der ersten Runde zu verlieren. Also oder ziemlich sicher, wenn man sich die Spitze im Osten anguckt. Natürlich war auch da klar, dass das die Knicks sind und die nicht damit zufrieden sind, so wir machen vielleicht einen Schritt zurück, weil die haben jetzt ja einmal Playoff-Luft geschnuppert und wollen da, glaube ich, drauf aufbauen. Also du hast ja auch nicht einen Thibodeau da, um langsam aufzubauen, offensichtlich. Das mag er einfach nicht. Aber ich war jetzt insgesamt davon, also dass sie halt für Noel, für Rose so viel Geld ausgegeben haben und dann Fournier für 78 Millionen, ist schon stolz. Aber wie gesagt, durch diese Option ist es zumindest ein bisschen freundlicher. Oder wie hast du die Knicks gesehen? Hat dich das überrascht, dass sie so viel für die eigenen Free Agents auch in die Hand genommen haben?
Ja, ein bisschen schon, aber da bist du wahrscheinlich auch an dem Punkt, also was war sonst noch irgendwie so möglich? Und ich hätte auch, also Rose habe ich irgendwie insofern verstanden, dass er, glaube ich, einer ihrer verlässlichsten Offensivspieler war letztes Jahr in den Playoffs dann und halt auch wichtigsten Offensivspieler dann hinten raus.
Mit Abstand der Beste in den Playoffs gewesen.
Und dann ist es eigentlich fast sogar schon ein solider Deal, finde ich. Also 3 Jahre, 43 Millionen. Klar, bei Rose spielt immer noch so diese Gesundheit mit, aber irgendwie die letzten Jahre scheint das irgendwie, also gerade auch so mit dieser kleineren Rolle, gut, kollidiert manchmal mit Thibodeaus Ideen, aber mit dieser kleineren Rolle scheint da irgendwie sein Körper so ein bisschen in den Griff bekommen zu haben. Es ist mehr, man ist halt manchmal vielleicht so ein bisschen versucht, gerade nach so einer Saison wie letztes Jahr, so diese Romanze, dass man dann halt irgendwie auch zusammenbleiben will, irgendwie, weißt du, und dass man dann vielleicht dann doch ein bisschen zu viel gibt, aber irgendwo, wie du sagst, ich finde, sie haben sich jetzt nicht ihrer Flexibilität beraubt, sie haben jetzt nichts Wildes gemacht, hätte ja auch sein können. Also, so klar, sie haben zwar versucht, ihr Niveau zu halten, aber sie haben jetzt nicht gesagt, oh, wir waren jetzt in den Playoffs und wir müssen jetzt DeMar DeRozan 85 Millionen zahlen, nein, Quatsch, sondern
sie haben Evan Fournier fast ja, genau das gleiche.
Nee, das stimmt. 4,78 sind es bei Fournier.
Ja, stimmt.
Aber da habe ich lieber einen DeRozan in der Hand als einen Fournier auf dem Dach. Nein, Quatsch.
Das finde ich halt eigentlich eine interessante Diskussion. Also gerade wenn man so Jahresgehalt, Alter, vielleicht auch so ein bisschen fit anguckt, wie man das so gewichtet. Ich würde zwar persönlich, glaube ich, auch knapp zu DeRozan tendieren, aber ich finde den Unterschied jetzt auch nicht richtig groß, um ehrlich zu sein. Und Fournier hat halt den guten Wurf, der Der hilft, sicherlich.
Der hilft. Aber der, also das ist halt ein Punkt. Der ist in Chicago nicht, also er hilft immer, aber er ist jetzt nicht zwingend nötig, weil sonst jeder drum rumwerfen kann. Jeder.
Ja.
Jeder.
Jeder. Außer Alex Caruso.
Außer Alex Caruso. Aber der kann es manchmal.
Okay. Ja. Ist Patrick Williams schon an einem Punkt, dass man sagen kann, der kann immer werfen? Also ist der, hast du Vertrauen in die Konstanz seines Wurfs?
Ich habe Vertrauen, dass die Konstanz kommt. Ich habe so viel gesehen, dass er quasi, also so wie im ersten Jahr, also der Wurf ist ja immer noch ein bisschen langsam, aber so, aber dass er zumindest aus der Ecke zu einem verlässlichen, zum einem verlässlichen Schützen werden kann, der in den hohen 30ern treffen kann. So würde ich es jetzt bei ihm sagen. Der, okay. Also das wäre jetzt so meine Einschätzung. Aber ich glaube so allgemein, wie gesagt, ich glaube, deswegen meine ich, also die Konstellation für DeRozan ist vielleicht gar nicht so schlecht in Chicago, in dieser Offense. Deswegen finde ich, macht es irgendwie Sinn. Aber ja, Fournier gibt ihnen halt so ein bisschen Perimeter Creation, ne? Den Knicks jetzt, um wieder auf die Knicks zurückzukommen. Von daher, ja.
Die brauchten sie. Ich bin trotzdem nicht unbedingt böse, dass die Celtics jetzt bei dem Preis nicht mitgezogen sind. Also, die Celtics sind ja grundsätzlich in der Free Agency bisher einfach, die schauen sich das alles ganz genüsslich an und irgendwann merkt President Brad dann vielleicht, ich muss den Kader noch auffüllen. Ja. Und dann? Ruf mal Isaiah Thomas an und dann kommt wenigstens.
Ja, stimmt. Also. Oder halt Dennis Schröder.
Ja, mal gucken. Mal gucken. Aber ich habe, glaube ich, noch zwei Namen irgendwo aufgeschrieben. Nee, wobei lustiger Fit, die habe ich beide schon genannt. Ja. Too Much On It haben wir eigentlich auch alle drin. Shoutout noch an Norm Powell, der für mich auch so ein bisschen an der Grenze ist mit 90 Millionen. Das ist schon viel Geld, aber guter Spieler und die Blazers sind halt irgendwie auch in einer komischen Situation, wo sie ihn jetzt auch nicht hätten verlieren dürfen. Da ist es. Ist natürlich insgesamt trotzdem ein bisschen zu viel Geld, aber ist dann so. Was ich noch ganz interessant fand als mögliche Upside-Verpflichtung ist Zach Collins. Also, dass die Spurs ihn, auch da hätte ich gedacht, der kriegt nur einen Einjahresvertrag, einfach weil er über die letzten Jahre fast gar nicht auf dem Court stand und halt diese Verletzungsprobleme hat. Stattdessen 3 Jahre, 22 Millionen, aber wenn er gesund wird und dann ansatzweise wieder auf die Trajektorie kommt, wo er vorher war, in einem Team, was jetzt erstmal all seine oder fast all seine Veteranen abgegeben hat und ihm dadurch wahrscheinlich Möglichkeiten bietet, dann könnte sich es als guter Value herausstellen. Und ich finde, gerade sind sie in einer Position, wo sie sowas machen können. Was ich ein bisschen weniger verstanden habe, war Doug McDermott zu holen, der jetzt ja kein Rebuild-Spieler ist, aber vielleicht ist das auch jemand, den man dann irgendwann wieder weiterschickt. Und sie haben sonst wahrscheinlich auch nicht wirklich gewusst, was sie mit ihrem Capspace jetzt anfangen sollen.
Ja, ich finde, Collins finde ich interessant, wobei ich sagen muss, da, so ein bisschen schluck ich da schon. Klar, es ist irgendwie egal und klar, es ist irgendwie so eine mögliche Upside-Verpflichtung, aber also selbst wenn er gesund war, er war halt so lang raus, also was da, das gerade bei so einem, bei einem großen Spieler.
Er hat sich, glaube ich, auch während der Reha dann nochmal den Fuß gebrochen.
Irgendwie, oder so, also irgendwie so, das war nicht so, ja, also mega bitter eigentlich, weil er irgendwie extrem vielversprechend
war. Er war total interessant und dann ist er einfach zum Phantom geworden, sozusagen.
Und ja, also weil die Spurs-Entscheidungen so, die letzten, man fragt sich ja auch so beim Draft, haben sie auch.
Primo.
Haben sich auch einige, einige Augenbrauen in die Höhe geschnellt. Und ja, ich weiß nicht. Portis habe ich noch, 2 Jahre 9.
Ja.
Sehr günstig.
Guter Deal. Ja,
sehr, sehr günstig. Noch ganz kurz, was hältst du von Reggie Bullock in Dallas?
Ich glaube, zu den Mavs möchte ich erst was sagen, wenn ich weiß, wie sie das Thema zusätzlicher Playmaker lösen, weil erstmal, also noch ein Shooter, der verteidigen kann, finde ich absolut vernünftig. Klar, Hardaway war zwar nicht günstig, aber gemessen an dem, was auf seiner Position so vergleichbar gezahlt wurde, voll okay.
Kein Gehirner quasi.
Kein was?
Kein Gehirner sozusagen.
Ja, so an der Grenze, aber jetzt ist halt so ein bisschen die Frage, wenn ich habe vorhin gelesen, dass sie sich momentan nicht sicher sind, ob sie Dwight Powell in einem Trade für Goran Dragic abgeben
wollen.
Könnten. Wollen. Ja.
Okay.
Genau. Klar. Und da denke ich mir, das wäre schon einigermaßen Wahnsinn, weil Goran Dragic wäre jetzt, der ist natürlich zu alt, aber ist trotzdem jemand, der ja eigentlich jetzt gerade voll da reinpasst. Mhm. Deswegen, sie sollten sich jetzt halt einfach noch um Point Guard kümmern. Aber wenn sie das gemacht haben, dann sage ich was zum Mavs Offseason Stand. Jetzt ist erstmal, ist für mich noch unfertig. So an und für sich ist aber so eine Bullock-Verpflichtung auf jeden Fall voll im Rahmen, also voll okay.
Gut. Dann hätte ich jetzt, glaube ich, auch nichts mehr. Nee.
Nee. Dann machen wir es doch jetzt einfach wie Zach Collins und werden zum Phantom.
Hervorragende Idee. Und aus. Nein, Quatsch. Vielen Dank fürs Zuhören, Freunde. Schön, dass ihr dabei wart. Und falls ihr es noch nicht wisst, ihr könnt uns gern abonnieren. nämlich bei Apple Podcasts. Hinterlasst uns auch gerne Rezension bei Spotify, Deezer, Amazon Music oder Google Podcasts. Folgt uns gerne bei Twitter, Facebook, Instagram. Schaut mal bei Patreon vorbei. Und wie gesagt, die nächsten Wochen, wir müssen gucken, wie wir das jetzt machen. Der Nachwuchs bestimmt quasi jetzt schon unser Leben, noch bevor er da ist. Aber wir schauen, dass wir euch regelmäßig was bieten. Es könnte sein, dass demnächst nochmal eine kleine Prise Bulls-Content kommt. Munkelt man. Bleibt dran. Und jetzt genießt ihr erstmal euren Tag, euren Abend, euren Morgen und dann bis bald hoffentlich. Reingehauen.
Reingehauen.